Hey Leute, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Heute nochmal mit mir, statt mit Nils. Nee, warte. Also, mit mir, ich bin ja immer dabei. Also, ich meine einfach, was ich sagen will, ist, Nils ist nicht da. Jetzt geht's los.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zu Bundesliga Live, die einzige Fußballsendung der Welt. Es ist immer noch so, beim Nils bin ich mir mittlerweile nicht mehr sicher, was genau ist. Ist er in Quarantäne, ist er krank, ist er im Urlaub? Auf jeden Fall ist er nicht hier und ich wünsche ihm generell alles Gute. Das kann man schon sagen, Tobi, ne?
Ja, wünsche ich ihm auch, ja.
Wir wünschen ihm alles Gute.
Lebt er noch? Sind wir da sicher?
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon, ab und zu kriege ich mal so eine Nachricht über WhatsApp, hauptsächlich zum Thema Kickbase. Aber ich glaube, es geht ihm gut. Es geht ihm gut, aber natürlich fehlt er hier in der Sendung. Wir werden versuchen, ihn so gut wie möglich zu ersetzen. Auch heute haben wir wieder einen Gast, der zum ersten Mal bei uns ist. Da seht ihr ihn schon, Tobi zeigt auf ihn. Ich freue mich sehr, dass er da ist heute bei uns, Noah Platschko. Herzlich willkommen, Noah. Tobi, du hast diesen Gast heute mitgebracht.
Das ist meine Schuld direkt.
Das ist dein bester Freund, vielleicht stellst du ihn kurz vor.
Nein, ist ein Kollege von T-Online, Sportjournalist. Ich glaube, du kannst dich selber vorstellen, das ist ja lächerlich, was wir hier machen.
Jawohl, ich bin der Noah, ich komme aus dem Schwabenland. Ich lebe in Berlin, wie du schon gesagt hast, Sportredakteur bei T-Online. Und mal gucken, was ich heute beitragen kann.
Und Stuttgart-Sympathisant, also VfB-Sympathisant.
Ja, so 94 geboren, 2007 war da sowas, das war ganz gut. Mhm. Könnte man in den nächsten 10 Jahren wiederholen, aber ich bin natürlich vollkommen neutral.
Natürlich.
Und aber auch Nationalmannschaftsexperte für T-Online mittlerweile.
Genau. Ich werde auch in den kommenden Tagen in Leipzig sein, diese Spiele verfolgen und mal gucken, was dabei rauskommt und wie die Stimmung im Stadion sein wird.
Hm. Okay. Wessen Telefon klingelt da?
Bei mir hier im Büro klingelt gerade.
Und da ist übrigens Nico Backspin, der gerade extrem angepisst guckt, weil sein Telefon klingelt. Er möchte nicht gestört werden bei der Arbeit.
Nico Backspin. Nee, alles gut. Nur ich sitze hier immer im Büro und dann das Team versucht ja schon immer alles leise zu machen, wenn ich dann hier sage, jetzt ist wieder Bundesliga, dann wird hier der Betrieb für 75 Minuten oder 90 Minuten komplett eingestellt. Alle sitzen hier ruhig und haben so Klebeband vorm Mund. Aber ein Mitarbeiter hatte vergessen, ein Telefon leise zu stellen. Deswegen.
Direkt feuern.
Ja, habe ich mir
raus
auch
raus mit dem. Dieses miese Schwein.
Ja, genau. Also, aber ich mache das halt nicht wie ihr. Ich schmeiß sie halt nicht immer sofort raus, nur weil sie einmal irgendwie die Tasse nicht sauber gemacht
hat. Vielleicht hast du es nicht mitgekriegt, 110 Mitarbeiter, wir haben im Leben noch nie einen rausgeschmissen, offensichtlich. Man kann okay, uns viel vorwerfen, aber dass wir Leute rausschmeißen, nicht. Im Gegenteil. Oh, wir versuchen immer, ganze Familien einzustellen mittlerweile. Okay, Leute, wir haben...
Aber ich freue mich, dass Noah da ist, wollte ich nur sagen. Wir haben immer mal so ein bisschen Austausch ab und zu und so. Fußball-Expertise ist da. Endlich haben wir Gleichgewicht hier.
Apropos, ich habe auch was Kleines mitgebracht. Ich bin ja hier im Kinderzimmer meiner Eltern quasi im Schwabenland. Ja. Und da habe ich ein altes Kicker-Archiv gefunden mit folgendem Cover. Vielleicht kannst du dich an diese Zeit noch erinnern.
Oh, Torfabrik Werder.
Das Özil?
Ja, ne? Das Özil. Das war noch Zeit. Das ist vom 29. September 2008. Auch sehr gut. Van der Pfaad im Interview. Wir sind die Größten und die Besten.
Ja, schön. Du machst dich beliebt hier gerade, das weißt du, ne?
Ja, Nils ist ja im Urlaub.
Ja.
Das ist aber echt jetzt auch schon eine Weile her. Also.
Bohr in meiner Wunde.
Da muss man schon lange zurückgucken, dass man solche Schlagzeilen über Werder liest, ne?
Ja, sehr lange.
Da kommen wir später zu. Wir fangen an, nämlich natürlich mit dem Spitzenspiel, Tobi. Du hast es so aufgeschrieben. Das war natürlich Bayern gegen Dortmund, oder? Lass uns mit dieser tollen Partie anfangen, denn das war wirklich eine muntere Partie, finde ich. Das war ein munteres Spielchen. Hin und her ging's. Am Ende haben sich die Bayern 3-2 durchgesetzt, aber es hätte auch anders ausgehen können. Ich glaube, das ist die Message, die man so vielleicht aus dem Spiel ziehen kann. Die Abstände zwischen beiden Teams waren vielleicht schon mal größer oder deutlicher, oder die Form, sagen wir mal so. Zurzeit ist da nicht so der große Abstand, auch wenn die Bayern mal wieder, ich glaube, unter Hansi Flick haben sie jedes dieser Matches gewonnen.
Wir haben jetzt 4 Spiele hintereinander gewonnen gegen Dortmund.
Ja.
So viel wie noch nie in der Geschichte.
Ja. Wie habt ihr das Spiel gesehen?
Ich würde, also kurz zusammengefasst würde ich sagen, wenn Dortmund einfach mehr die Chancen ausnutzt, dann können sie es sogar gewinnen. Weil sie nämlich, also natürlich ist Bayern am Anfang wieder ziemlich offensiv und forsch reingegangen, aber Dortmund hat irgendwann Kontrolle mit ins Spiel gebracht und war mindestens genauso gefährlich. Und dieses Geschwindigkeitsdefizit in der Bayern-Innenverteidigung hat ja ein paar Mal schon für größere Probleme gesorgt da. So dass es eigentlich, also wie gesagt, bei größerer Chancenauswertung auch für Dortmund hätte am Ende ausgehen können.
Ja, also es war jetzt schon das zweite Geisterspiel zwischen Dortmund und Bayern und wieder in Dortmund. Deswegen habe ich da so ein paar Mal auch wieder an das Spiel aus dem, wann war es, Mai oder Juni denken müssen. Ich fand es irgendwie ähnlich, weil auch damals hattest du das Gefühl, okay, Dortmund ist dran. Dortmund, wie Nico schon gesagt hat, hat da Chancen, vielleicht auch das Spiel zu gewinnen. Aber dann am Ende ist Bayern eben diesen Tick besser, diesen Tick cleverer. Und man muss auch dazu sagen, die beiden Tore von Lewandowski, die dann aberkannt wurden, die hätten dann vielleicht auch noch zu einem deutlicheren Ergebnis führen können. Irgendwie, während ich das Spiel geguckt habe, dachte ich mir so, die Bayern werden das schon irgendwie gewinnen. Und dieses Gefühl hatten wir, oder fand ich, hatte man auch in der Champions League in Salzburg und hat man generell derzeit noch bei den Bayern.
Es ist halt auch einfach so, also wenn man so guckt, es gab ja am Ende noch die Riesenchance für Reus zum Ausgleich. Und wenn man das vergleicht mit dem Ding, was Sané macht, kann man sagen, diese vielleicht 5%, die Sané besser ist mittlerweile als Reus, machen dann auch den Unterschied?
Ja, kannst du vielleicht auch vielen Positionen erklären. Du hast ja auch dieses Lewandowski-Tor, was ja auch ein völlig, der Kopfball, den er dann macht zum 2-1, der ist ja auch ein perfekter Kopfball. Also aus der Position mit dem Kopf den Ball hinten in den langen Eck zu bekommen.
Gegen Hummels
und dann auch noch mit Hummels Bedrängnis, auch noch ein bisschen mithilfe von Hummels, der auch noch an den Ball gekommen ist. Das ist schon eine große Klasse. Und das ist halt das Brutale, dass du hast das Gefühl, Dortmund war, spätestens ab der 30. Minute waren sie taktisch richtig drin und auch kämpferisch richtig drin. Die haben es sehr gut geschafft, dass Bayern eben keine Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte bekommt, sondern dass sie den Ball lang machen, dass sie es schafft, auch immer wieder zu verlagern. Guerrero hat ein überragendes Spiel gemacht, war an 8 Torschüssen direkt beteiligt, hat 2 Tore aufgelegt. Sie waren also auch individuell nicht unterlegen, die Dortmunder. Aber am Ende haben sie trotz den klareren Möglichkeiten 2-3 das Spiel verloren, weil Bayern eben diese wenigen Möglichkeiten, die sie dann hatten in der zweiten Halbzeit, eiskalt genutzt haben. Und das ist dann wieder so ein kleiner Mini-Unterschied.
Ich wollte gerade noch mal sagen, also das Tor von Sané, es war Weltklasse. Also ich glaube, der hat da vielleicht 20 Zentimeter Platz, um aus diesem Ball irgendwas zu machen, macht den einen Schlenker nach links und dann, ich glaube, er tunnelt sogar noch irgendeinen Bayern-Verteidiger und trifft ihn so genau ins linke Eck. Und wenn du dann beim Stand von 2-1 da das 3-1 machst, dann wird es halt schwierig für Dortmund, auch wenn das der Anschlusstreffer von Haaland dann auch noch mal herausragend herausgespielt war, auch von Guerrero wieder.
Ja. Wir haben natürlich die Verletzung von Kimmich, die schon auch ein schwerer Schlag ist für den FC Bayern. Man hört, er fällt mindestens jetzt erstmal bis Januar aus. 10 Pflichtspiele für die Bayern, habe ich gelesen. Mehr oder weniger selbst verschuldet. Er hat eine Grätsche gegen Haaland angesetzt und sich dabei am Knie verletzt. Passiert. Wie schlimm ist dieser Ausfall für die Bayern?
Also langfristig auf jeden Fall stark, glaube ich, weil das schon einer der entscheidenden Motoren in den letzten Wochen war. Aber ich finde kurzfristig stark zu sehen, wie sie dann so einen Schockmoment inklusive Rückstand halt abschütteln und trotzdem weitermachen. Also es wäre ja die Situation, in der dann David Alaba seinen Berater wieder losschicken kann und sagen, ey, übrigens, ich wollte ja eh eigentlich Mittelfeld spielen, ist jetzt ja Platz frei. Wie wär's denn mit mir mal auf der Position? Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich passiert.
Du hast ja nicht so viele Alternativmöglichkeiten. Also du kannst Tolisso dahin stellen, der aber eben nicht diese strategischen Fähigkeiten mitbringt auf der Position. Ja. Der sich so ein bisschen kannibalisiert mit Goretzka neben sich. Oder du kannst, dann wird schon eng. Martinez ist ja auch wieder eigentlich ein Innenverteidiger und keiner, der auch da spielerisch was bringt auf der 6.
Ja, und also wenn du dann Martinez einmal einsetzt, dann hast du hinten ja noch mehr Tempodefizit, als du es jetzt schon hast. Also das ist schon Fund.
Ja, Saar kannst du da hinstellen. Das ist halt wirklich, da wird es langsam sehr, sehr dünn. Und das ist eine Personalie, die den Bayern wehtut. Also wenn ich gesagt hätte, Lewandowski, Müller, Kimmich, das wären die 3 Spieler, von denen ich nicht möchte, dass sie sich verletzen bei Bayern.
Ja, nicht nur spielerisch, er ist natürlich auch ein bisschen der Kopf der Mannschaft geworden mittlerweile. Auch der Antrieb, der Motor, die Motivation und so, haben wir schon oft drüber hier geredet. Dass er sehr wichtig ist, auch einfach für dieses Selbstverständnis der Bayern. Dieses immer siegen wollen und so, das lebt Kimmich ja auch vor. Also es ist auf jeden Fall schon eine blöde Verletzung. Der Kader ist zwar jetzt ein bisschen aufgestockt worden in der Transferpause, aber gerade auf der Position, zumal Goretzka ja auch immer mal wieder ein Wehwehchen hat und ausfällt und so. Also schon blöd.
Ich wollte gerade sagen, also unabhängig davon, dass ich Kimmich eigentlich als zukünftigen Kapitän eigentlich auch in der Nationalmannschaft sehe, musst du halt aus Bayern-Perspektive auch langfristig gucken, was das eigentlich bedeutet. Du hast bis Dezember halt immer noch diesen engen Terminplan, bis Ende Dezember. Und je weniger Spieler der FC Bayern zur Verfügung hat, desto weniger kann er dann natürlich auch rotieren. Und was dann manchmal passiert, wenn du eben, sag ich mal, müde bist oder eher schwach, das siehst du dann vielleicht auch bei so einem Spiel wie in Hoffenheim, wo dann Bayern auch mal eine 4-1-Klatsche kriegt, weil die dann halt doch nicht irgendwie komplett die Pace auf den Platz bringen können. Und dann, ja, wird spannend zu sehen sein, ob sich vielleicht jetzt noch jemand verletzt und dann haben sie wirklich da hinten Probleme oder ob sie es halbwegs gebacken kriegen vom Kader.
Aber ich würde tatsächlich sogar sagen, dass trotz des Kimmich-Ausfalls kann man ja ähnliche Dinge auch bei Schwachstelle zentrales Mittelfeld über Dortmund sagen. Weil da fand ich, dass Witzel, Delaney waren lange Zeit überhaupt nicht im Spiel. Ich habe das Dortmunder Mittelfeld erst so richtig wahrgenommen, als dann Bellingham ins Spiel kam und dann wirklich Dampf nach vorne gemacht hat. Das habe ich schon so gewissermaßen als Schwachstelle ausgemacht. Klar, du spielst gegen Bayern und nählst eher eine defensive Variante. Aber das ist schon, wenn du dann in der zweiten Halbzeit gegen Goretzka und Tolisso spielst, das ist eine vermeintliche Schwachstelle. Du kannst das überhaupt nicht ausnutzen. Dann musst du auch über dein eigenes zentrales Mittelfeld so ein bisschen reden. Weil Witzel läuft ja seit Wochen seiner Form hinterher. Delaney ist auch kein Spielmacher. Und dann da eben nicht auf einen Spieler wie Brandt oder Bellingham zu setzen, das war dann vielleicht ein bisschen zu passiv von.
Ja, ich finde ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass Dahoud keine Chance bekommen hat, weil der ja auch in der Champions League ein sehr gutes Spiel gemacht hat.
Oder auch gut in Form, ja.
Und da könnte man auch mal fragen, ob der dann nicht rein formtechnisch mal eine Chance entwickelt, wurde nicht mal eingewechselt.
Ich verstehe das halt schon, ich verstehe das aus taktischer Sicht, weil die Dortmunder ja auch sehr viel mit langen Bällen operiert haben. Die haben ja sehr wenig dadurch das Mittelfeld gemacht, eben weil sie Angst hatten vor dem Bayern-Pressing. Aber es ist halt dann schon wieder so ein, vielleicht diesen Mühe zu wenig. Also das ist jetzt auf ganz allerhöchstem Niveau, aber wenn du, glaube ich, zu Hause gegen Bayern spielst in so einem wichtigen Spiel, vielleicht dann schon nicht erst ab der 30. Minute hohes Pressing, sondern vielleicht schon ab der ersten Minute. So. Aber vielleicht haben sich die Dortmunder auch gesagt, okay, wir haben den Konditionsvorteil, den sie auch hatten am Ende, muss man ja fairerweise sagen. Also die Dortmunder waren am Ende sehr viel frischer als die Bayern.
Hinten raus ging bei den Dortmundern mehr. Und das ist ja auch das, was Noah gerade angesprochen hat. Sie haben zwar jetzt diese 3 Punkte gegen Dortmund gewonnen, das sind auch sicherlich wichtige 3 Punkte, aber aus Dortmunder Sicht würde ich mir denken, okay, wir haben zwar verloren, aber wir haben Kimmich mitgenommen. Ist aus Dortmunder Sicht, kann sich das langfristig tatsächlich noch mehr rechnen als, oder rechnen, nicht rechnen, als die 3 Punkte. Nicht, dass sie das wollen oder so, ne, ich will jetzt auch da nicht irgendwas unterstellen, aber also, wie gesagt, ein dünner Bayern-Kader kann sein, dass die schon noch ein paar Federn lassen.
Ja, aber man darf ja an der anderen Seite nicht vergessen, jetzt ist er weg und jetzt gibt's natürlich dann noch Spiele in der Bundesliga, die vielleicht nochmal schwierig werden. Da bleibt die Frage, ob es zur Kompensation kommt. Für Bayern selber gilt ja aber immer der entscheidende Faktor im letzten Drittel der Saison, wenn sie dann wieder die letzten 10 Spiele einer Saison gewinnen, um 30 Punkte holen und in der Champions League jedes Spiel gewinnen wollen, dann müssen sie da sein. Und bis dahin hat auch Kimmich wieder Zeit, die Verletzung auszukurieren. Also ich würde dann wiederum den Zeitpunkt der Verletzung im Moment als nicht ganz so schwer gewichten wie vielleicht im Frühjahr.
Ich habe noch die Hoffnung, das ist auch meine letzte Hoffnung im Kickbase, bei unserem Kickbase-Liga, wo ich abgeschlagen irgendwie auf dem
vorletzten Platz Alter, bin. Ich bin raus.
Ja. Ja, gut, dich habe ich gar nicht mehr mitrechnet, denn ich bin am Drittletzten, wenn man so dich mitrechnet. Aber,
ich bin Vorletzter, ne? Ich glaube, ich bin 500 Punkte
hin. Du hast ja auch nur Bremer Spieler gekauft, du Troll, ey.
Ja, aber weil ich schon am ersten Spieltag nicht dabei war.
Es war auch nicht verkehrt, aber du stellst dir immer falsch auf. Also das ist ja der Witz an der Sache.
Das ist nicht verkehrt. Du kannst auch Kickbase nicht spielen und nur Bremer holen.
Aber du kannst schon ein paar Bremer, die haben ja Punkte gemacht. Alles Bremer richtig, hat ja bisher keine schlechte Ausbeute gehabt.
Grundsätzlich sind Bremer Spieler keine schlechte Option.
Nee. Füllkrug hat Punkte gemacht, Eggestein hat Punkte gemacht, die hat er ja alle, aber die stellst du ja nie auf. Du stellst immer den Falschen auf. Du stellst immer den auf, der gerade nicht spielt. So.
Ja,
nee, ich sagen wollte, meine große Hoffnung in Kickbase ist immer noch Nian Zhu, der jetzt wieder fit ist, der auch diese Sechserposition spielen kann, der als großes Talent von PSG gekommen ist, der jetzt heute erstmals wieder im Mannschaftstraining ist und der bestimmt auch noch vor Weihnachten sein erstes Pflichtspiel, den ersten Pflichtspieleinsatz feiern wird.
Jungs, soll ich immer was sagen? Ist mal ganz klar, Eddie, dann nimm's mir nicht persönlich, aber wenn in unserer Runde, in der Kickbase-Liga, bei der Fußball-Expertise, die offensichtlich hier mit am Tisch sitzt, Nils und Eddie so weit führen vor Tobi Escher, dann kann irgendwas in dem Spiel nicht stimmen.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, ich kann das Spiel nicht. Ich bin.
Also, das ist für eine Quatschaussage. Also, erstens mal nur, weil du weißt, wie eine Doppelsechs.
Nur weil du weißt, wie so eine Doppelsechs rotiert,
heißt das nicht, dass du die Formtabelle, dass du auch Manager geschickt. Du brauchst auch dieses Fingerspitzengefühl. Weißt du, du kannst, jeder ist irgendwie ein Laptop-Trainer.
Komm, hol mal die
Wahrheit liegt auf dem Platz. Du musst auch wissen, wer sind die heiß, wer sind die Young Guns.
Ich bin vor allen Dingen wirtschaftlich in diesem Spiel sehr schlecht. Also, ihr schafft es ja immer irgendwie mit Transfers, euch einen Wirtschaftsplus zu machen. Ich habe, glaube ich, schon wieder 50 Millionen von meinen 200 Millionen Startkapital verbrannt, weil ich einfach irgendwie Brand gekauft habe für viel zu viel Geld oder.
Also da könnte ich jetzt Stunden über eure Transfers reden, aber
hey, ist egal.
Lassen wir das lieber. Lass uns lieber wieder zurück zum Spiel kommen.
Ich wollte eigentlich zur Überleitung zu Nieren, ich glaube, dass er kommen wird in den kommenden Wochen. Jetzt gerade nach dieser Kimmich-Verletzung.
Also in der Kimmich-Verletzung ist natürlich auch eine Chance für die vielen jungen Spieler, die sie geholt haben. Wird man sehen, ob dann Hansi Flick sich dann darauf einlässt. Ich würde jetzt erstmal tippen, solange beide fit sind, wird erstmal Tolisso und Goretzka da die Zentrale stellen und dann gibt's dann vielleicht mal Einsatzmöglichkeiten hier und da. Aber das wird die Zukunft zeigen. Wir können ja mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob wir können, aber ich frage mal, liebe Regie, die Tabelle einblenden, um einfach mal kurz zu gucken, wie es da an der Spitze aussieht. Da sehen wir es auch schon. Und dann sehen wir, das ist natürlich jetzt noch bedingt aussagekräftig, aber Bayern an der Spitze, 3 Punkte jetzt vor Dortmund. Was natürlich beeindruckend ist, ist in 7 Spielen 27 Tore. Da sind natürlich auch die 5 Tore gegen die Eintracht und die 8 Tore gegen den FC Schalke 04 dabei. Ne?
Aber du siehst halt schon an einer Zahl, dass es nicht ganz die Dominanz vom letzten Jahr ist. Das ist nämlich die 11 Gegentore. Da haben sie unter Flick eigentlich immer sehr viel besser gestanden. Da sind jetzt gerade Leipzig, Dortmund ein bisschen besser dran, was die Defensive angeht.
Aber ich finde es auch so ein bisschen schwierig. Ich meine, ich hatte, als Dortmund zwischenzeitlich geführt hat, schon ein bisschen so eine Vorsehung, wie im Doppelpass schon wieder alle von einem Zweikampf oder Dreikampf in der Bundesliga reden, wo ich mir so denke, hört doch auf, im November oder Dezember darüber zu sprechen, sondern im April wirst du dann sagen können, okay, wird es ein Zweikampf, wird es ein Dreikampf oder wird es einfach wieder ein klares Ding für die Bayern. Und das ist das, was ich trotzdem, das hat Nico auch vorher angesprochen, was ich trotzdem glaube, weil sich dann über die Konstanz es vermutlich wieder zugunsten der Bayern auch.
Das hat sich hier noch keiner getraut, das so auszusprechen.
Ja, nee, und interessant, Tobi, was du gesagt hast mit Yang Zhu, der wieder eine Rolle spielen könnte. Auf Dortmunder Seite, wenn ich das richtig gelesen habe, ist nach der Länderspielpause auch Moukoko spielberechtigt. Das ist natürlich auch spannend, wenn der dann auch mal Haaland und so vielleicht ersetzen kann da vorne.
Das hoffe ich nicht, weil den habe ich bei Kickbase.
oder andersrum.
Ja. Ja, ist eine Verstärkung auf jeden Fall. Ich meine, was der da ständig irgendwie in der, wo spielt der U19, der
schießt. Glaubt ihr das wirklich, dass der, also alle tun ja so, als ob wenn Moukoko auf den Platz kommt, 15 Jahre, das, also, ne, 15 Jahre, ja, dass der von da an sofort den Sturm in der Bundesliga verändern wird?
Ich bin da auch vorsichtig. Also ich meine, der hat natürlich eine unfassbare Trefferquote und auch eine Physis, die durchaus dem Herrenfußball entspricht, aber
der spielt gegen A-Jugendliche. Lass ihn noch einmal bitte auf also.
Ich erinnere an Peniel Mlapa bei Hoffenheim, der hat auch in der Jugend alles zerschossen, weil er einfach 3 Köpfe größer war. In der Bundesliga hat er auch nicht so viel gerissen. Ich wäre vorsichtig mit dem Hype.
Aber ich glaube schon, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Das wird so eine typische Geschichte, der wird irgendwie eingewechselt in der 70. Dann kriegt er den perfekten Pass zugespielt, macht dann irgendwie sein Tor im Debüt und alle drehen durch. Wenn
ich den perfekten Pass zugespielt, mache ich
ihn
auch rein.
Ja, eben. Das ist ja das, was man nicht vergessen darf, dass Dortmund ja so eine starke Offensive hat, dass wenn er da wirklich seinen Torriecher behält und im richtigen Moment am richtigen Ort steht und auch seine Schussstärke behält, dann wird er sein Tor machen da. Das ist ja völlig klar. Das ist halt nur die Frage,
aber du hast auch gesagt, Weghorst macht 25 Tore.
Das habe ich gesagt. Weghorst, der mich enttäuscht hat. Er hätte jetzt schon gut dastehen können.
Lass uns mal weitermachen. Wir haken jetzt mal das Spiel Bayern-Dortmund ab und machen mit einem nicht minder interessanten Spiel, wie ich finde, weiter. Ebenfalls oben an der Spitze Leverkusen gegen Gladbach. Auch das war eine sehr, sehr muntere Partie mit 7 Toren. Und am Ende einem glücklicheren Gewinner Bayer Leverkusen. Auch hier hätte es in beide Richtungen ausgehen können, muss man sagen. Auch wenn ich finde, dass das nicht ganz unverdient war für Leverkusen. Auch hier die Frage an euch, habt ihr das Spiel gesehen und wie ist eure Einschätzung dazu?
Also ich habe nur eine Zusammenfassung gesehen, deswegen kann ich nicht ganz so viel dazu sagen. War aber in dieser Zusammenfassung sehr beeindruckt davon, was für ein wildes Hin und Her das gewesen sein muss, inklusive ziemlich starker Tore. Also das finde ich geil. Aber Ansonsten vielleicht ihr erstmal.
Ich habe auch nur die Zusammenfassung gesehen, weil halt parallel einfach City gegen Liverpool gespielt hat und ich glaube, dann guckt man dann doch eher das Spiel.
Same.
Nee, ich habe tatsächlich Leverkusen gegen Gladbach geguckt. Ich hab's nicht bereut. Das war ein munteres Spiel. Gladbach hatte in der ersten Halbzeit schon eigentlich das Gefühl, so defensiv viel im Griff, haben viel gut gemacht, haben dann auch 2-1 geführt. Was ich interessant fand, war, dass sie halt überhaupt keine Kontrolle in das Spiel bekommen haben. Also, dass der Raum vor der Abwehr immer wieder frei war und die Leverkusen da dann immer wieder zu schnellen Aktionen gekommen sind. Und wenn halt ein Diaby, ein Bailey Geschwindigkeit aufnimmt oder auch ein Wirtz dann frei zwischen den Linien steht und einfach den Pass spielen kann raus auf Alario, dann sind die Leverkusen da nicht aufzuhalten. Also, da hatte ich schon das Gefühl, dass Gladbach da Ermüdungserscheinungen gezeigt hat, weil das kennt man von ihnen eigentlich nicht, dass sie in der Rückwärtsbewegung nach Ballverlusten so schlurig arbeiten, dass sie den Gegner zu Kontern einladen. Und Leverkusen hat das aber auch brutal gut ausgenutzt. Also, die haben da ein paar richtig, richtig schöne Spielzüge gezeigt. Ich glaube, das war das 3-2 oder so, wo Bailey dann ja durchstartet und Diaby einfach den perfekten Pass spielt in die Schnittstelle rein. Das war schon gut anzusehen. Mit dem
Tunnel noch,
ja. Ja, mit dem Tunnel noch, genau. Ja.
Was man vielleicht aus Leverkusener Seite noch sagen könnte, was man zu Saisonbeginn ja so ein bisschen vermutet hat, ist, dass die Abgänge von Volland und Havertz ein größeres Problem für sie werden könnten. Und am Anfang der Saison hatte ich auch den Eindruck, okay, Leverkusen kommt so ein bisschen schwer in Tritt, aber so langsam scheinen die sich da ein bisschen frei zu spielen und war gut anzuschauen, zumindest das, was ich gesehen habe.
Ja, interessanterweise, im Sommer haben wir uns noch so ein bisschen drüber lustig gemacht oder zumindest geschmunzelt, als Alarios Berater damals gesagt hat, Alario möchte Leverkusen verlassen. Es ist nicht gut, ein Ferrari durchgehend in der Garage zu parken. Da haben wir schon gedacht, so ja, aber Alario und Ferrari.
Oh, eine geile Aussage.
Ja, und jetzt hat er 7 Tore gemacht halt in den 7 Spielen, hat er wieder einen Doppelpack gemacht und der war auch nicht ganz so einfach. Okay, bei dem Kopfballtor hat Sommer mitgeholfen, der da wirklich nicht gut aussah. Aber dann der Schlenzer vom Strafraumeck, der war halt schon nice.
Aber die Frage ist natürlich schon, inwiefern er trotzdem spielen wird, wenn Schick wieder voll da ist. Weil wir hatten, ich erinnere mich, letzte Saison eine ähnliche Situation, wo er eingesprungen ist für Volland, glaube ich, als der verletzt war und auch gut geknipst hat und trotzdem sofort wieder auf der Bank saß. Also ich bin mal gespannt. Es ist natürlich eine Luxussituation, aber ich glaube schon, dass Boss und Leverkusen natürlich langfristig Schick da vorne sehen. Aber auf der anderen Seite ist es so ein bisschen wie bei Gladiator, ne? Die Szene mit Joaquin Phoenix, der kann den Daumen nicht, sie können ihn nicht umbringen, also er kann den Daumen nicht senken, solange das Volk ihn liebt. So ist es so ein bisschen mit Alario. Solange Alario trifft und einfach auch richtig geile Tore macht, kann man ihn eigentlich jetzt schwer auf die Bank setzen? Also es ist, ist schwierig.
Ja. Und du hast ja bei Leverkusen auch den Fall mit der internationalen, mit der Doppelbelastung, ne? Und wenn dann Schick wieder zurückkommt, dann gibst du dem eben ein paar Spiele gegen Hapoel Beersheba oder so. Und dann, ich glaube schon, dass sich Leverkusen, auch wenn sie da in Prag, wann war es, vor 2 Wochen verloren haben, dass sie sich dann in der Gruppenphase durchsetzen. Und das ist doch gut, dass man da dem Schick dann wieder Zeit geben kann und ein bisschen Arbeitsteilung. Also ich sehe das eigentlich nicht so problematisch.
Wäre auch eine Doppelspitze denkbar, Schick, Alario?
Das passt eigentlich nicht zur Spielweise, wie sie Bosch vorschwebt. Dass er halt möchte, dass sie viel Ballbesitz haben, dass er eben das Tempo auf den Außen auch haben möchte. Der Set hat ja eigentlich immer auf 2 schnelle Außenspieler gesetzt. Entweder Diaby meistens, der ist gesetzt, und dann Bailey oder Bellarabi. Also wäre schon ein großes Abweichen von der Strategie, wenn man da jetzt auf 2 Spitzen setzen würde. Aber es ist natürlich eine Variante, die man zum Beispiel bei einem Rückstand oder bei einer Führung auch, wenn du auf noch stärker, ja eigentlich beim Rückstand eher auspacken möchtest.
Ja. Dann haben wir ein Weltklasse-Tor, vielleicht das Tor des Jahres gesehen von Lazaro.
Es tut mir ein bisschen leid.
Scorpion Kick, wie nennt man das? Nennt man das Scorpion Kick?
Ist ein Scorpion Kick, oder?
Scorpion Kick, klassisch.
Ein Fritz-Walter-Gedächtnistor.
War also wirklich augenscheinlich genauso gewollt.
Und das tut mir ein bisschen leid für ihn so, weil wenn das Ding das 4-4 gewesen wäre oder das 3-3, dann würde die ganze Welt wochenlang davon sprechen oder das entscheidende Tor. So war es ein bisschen. Supergeiles Tor, aber nur zum 4-3 und als das Spiel bereits entschieden war. So. Aber es war schon sehr geil gewesen.
Dann kann man noch erwähnen, auf jeden Fall die Großchance, die Hannes Wolf verballert hat. Gab überhaupt ein paar Szenen, wo der Ball, den habe ich schon drinnen gesehen. Dann noch die eine Szene, wo Radetzky dann nochmal sich da reinschmeißt, der auch ein gutes Spiel gemacht hat. Also da gab es auf beiden Seiten gab's viele, viele spektakuläre Szenen.
Ja.
Und es war insgesamt wirklich eines der besten, finde ich, Spiele, die wir diese Saison gesehen haben.
Ich glaube, das war halt auch der Knackpunkt, dieser Ball, den Wolf da drüber geschossen hat. Und dann war er, glaube ich, relativ schnell im Anschluss, 2-3 Minuten später, macht dann eben Bailey das Tor auf der anderen Seite. Also das war dann schon so ein Knackpunkt. Aber wie gesagt, Gladbach, da fehlt mir die Balance immer noch diese Saison. Also die haben, klar, in der Champions League zeigen sie großartige Leistungen, aber auch dort haben sie es zweimal nicht über 90 Minuten gebracht. Und eben in der Bundesliga stehen sie entweder zu defensiv, dann hast du das Gefühl, vorne läuft es nicht, oder sie stehen zu offensiv, dann hast du das Gefühl, hinten ist es ein bisschen anfällig. Sind jetzt, glaube ich, bei 12 Gegentoren schon. Das ist für eine Mannschaft, die eigentlich von ihrem Umschaltspiel, von ihrer auch defensiven Stabilität lebt, das ist viel.
Ja. Trotzdem muss man sagen, auch international natürlich Gladbach sehr gut dabei. Leverkusen, also beide Vereine eigentlich in einer echt guten Form. Deshalb war das, glaube ich, auch ein gutes Spiel. Die sind beide mit extremem Selbstvertrauen angetreten und spielen auch beide eine gute Saison, auch wenn Gladbach jetzt hier 3 Punkte hat liegen lassen. Ich glaube, da muss man nicht so lange sich rumärgern an Gladbacher Stelle.
Was man vielleicht noch zu dem Spiel sagen kann, ich weiß nicht, ob ihr darüber quatschen wolltet, aber mit dem Elfmeter zum 1-0 gab es auch einen Elfmeter-Rekord, glaube ich, in der Bundesliga. Also so viele Elfmeter in einem Spieltag gab es noch nie. Hängt wahrscheinlich auch mit dem Videobeweis zusammen, aber was glaubt ihr, warum ist es so, dass so viele gepfiffen werden?
Gute Frage. Ich weiß nicht, ob man da schon wirklich einen Grund findet. Vielleicht ist es auch einfach. Was waren das alles für Elfmeter? Es waren eigentlich auch ganz viele, also.
Waren viele Elfmeter, waren auch viele.
Waren so. Einfach wirklich viele dumme, berechtigte.
Es waren halt schon ein paar berechtigte, aber es gab auch ein paar mit Videoassistenten eben. Gerade Schalke hat da werden wir darüber reden müssen, über das Thema Elfmeter.
Hätte sogar noch mehr geben
können. Könnten sogar noch mehr geben können oder auch weniger, je nachdem, wen du fragst. Ich glaube schon, ich habe mal irgendwo Daten gesehen, dass es mehr Elfmeter gibt, seit der Videoassistent eben da ist, weil halt 10 nicht mehr übersehen werden, weil halt dann nochmal eingegriffen wird. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass an diesem Wochenende irgendwie was ganz Neues gab beim Videoassistenten, dass man da irgendwie eine neue Linie oder sowas gemerkt hat, sondern einfach, dass das jetzt so ein gehäuftes war. Weil halt auch viele Torszenen einfach gesehen hat.
Sehr ähnlich wie die Frage auch, warum so viel Unentschieden gibt. Also es gibt außergewöhnlich viele Unentschieden.
Muss man bei Kicktipp nur noch Unentschieden tippen. Beste Methode.
Ja, aber also es ist wirklich krass, ne? Irgendwie, glaube ich, gefühlt die Saison mit den meisten Unentschieden zurzeit.
Aber da bist du dann ja schnell wieder bei dem ganzen Thema Ausgeglichenheit in der Liga, ne? Und dann spricht das für die Qualität oder eben eher nicht für die Qualität der Liga.
Ja, also. Ja, das ist ein Fass, das wir jetzt lieber erstmal zulassen. Da können wir nochmal dann vielleicht nach der Hälfte der Saison oder so drüber reden. Wir machen jetzt erstmal einen kleinen Superspot. Ein Spot, Leute, ein Spot. Dann sind wir gleich wieder da.
Bis gleich. Ja.
Bitburger mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopf. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
So, herzlich willkommen zurück zu Bundesliga Live. Thema Leverkusen-Gladbach können wir abhaken, oder? Alles yes, zugesagt. Auf jeden Fall ein sehr schönes Match und beide entsprechend erfolgreich auch in die Saison gestartet. Dann machen wir weiter. Wir haben es eben schon kurz angekratzt und zwar der Abstiegskrimi. Wir haben oft darüber geredet in den letzten Folgen, dass das ein richtungsweisendes Spiel ist für Schalke und für Mainz. Es war zumindest ein Spiel, das durchaus seine Höhepunkte hatte. Du hast es eben schon angesprochen mit den Elfmetern. Es gab viele strittige Entscheidungen.
Es gab 2 Elfmeter für Mainz. Die erste nach Eingriff.
Und keinen für Schalke.
Genau, erste nach Eingriff des Videoassistenten und dann der zweite ohne Eingriff des Videoassistenten. Das hat sich Schalke bei beiden andersrum gewünscht. Und dann gab es in der zweiten Halbzeit noch eine strittige Szene als Nia KT. Ich weiß gar nicht, wen hat er gefoult? Kabak? Nee. Ich weiß gerade gar nicht. Nia KT soll auf jeden Fall einen Foul begangen haben. Und da hat aber der Videoassistent dann nicht eingegriffen. Ja, da gab es viel zu tun für Patrick Ittrich, unseren alten Bundesliga-Gast.
Stimmt, der war ja auch schon.
Das Interessante ist, Schalke und Ittrich haben ja eine Vorgeschichte. Es war, glaube ich, mal das erste Saisonspiel, oder auch mit dem Videobeweis, also es war das erste Saisonspiel 18-19, Schalke-Wolfsburg. Da gab es irgendwie so zweistrittige Szenen und Schalker sind seitdem, ich weiß nicht, kann der Pillard mal was dazu sagen, aber Schalker sind nicht so gut auf den Ittrich zu sprechen, glaube ich.
Ein Wort von euch und ich schreibe ihm das an den Spanischen. Der hat schon so über diese Elfmeter gepöbelt und auch einen Tag später noch gesagt, ich habe mich immer noch nicht beruhigt. Insofern, er wäre bereit, bin ich mir ziemlich sicher. Der ist immer noch sauer.
Ja, also die Wut auf den Schiedsrichter auf Schalker Seite war groß und in Teilen auch verständlich, wie ich sage. Ich finde, beim ersten Elfmeter, da sieht man so richtig, wie der Unterkiefer von Burkhardt war es, glaube ich, wieder so wabert. Da war ich dann schon auf der Seite, den kannst du schon geben. Der zweite, ja, es war ja fast sogar eher ein Offensivfoul. Also, ja, bitter.
Ja. Ich kann das aus Schalker Sicht auch schon verstehen. Das war schon auch, also wenn du diese ganzen Kann-Elfmeter gibst, dann musst du sie aber auch für beide geben. Genau. Sonst machst du dich natürlich auch so ein bisschen angreifbar. Trotzdem ein Spiel, bei dem Mainz 3 Punkte verschenkt hat, finde ich. Also zumindest, wenn man es rückblickend so sieht.
Das Lustige ist, man kann es für beide sagen, finde ich. Also Mainz hatte ja, die hatten ja 3 riesige Chancen noch. Mateta war, glaube ich, 2-mal allein vom Tor, hat nicht gemacht. Aber auch Schalke hatte ja auch gute Möglichkeiten. Es war nicht so, dass das nur in eine Richtung ging. Sondern irgendwie, das war das Seltsame an diesem Spiel, dass am Ende hat jeder halt gute Gründe. Schalke kann sich über den Schiedsrichter ärgern, Mainz über die fehlende Chancenverwertung. Beide können halt sagen, ja, eigentlich hätten wir das Ding gewinnen können.
Ja.
Und ich fand das Tolle war eigentlich auch, also ich habe es auf dem Second Screen geguckt, Hauptstream war Stuttgart gegen Frankfurt. Ich habe immer wieder nach links geguckt und auch von der Intensität her dachte ich mir so, okay, wir sind jetzt am 7. Bundesligaspieltag, aber du hast gleich schon wirklich so ein Abstiegsfeeling. Ne? Du hast ja 2 Mannschaften, die noch nicht einen Sieg geholt haben und da ging es um so wahnsinnig viel und es gab so wahnsinnig viele Chancen. Ich habe Schalke auch vom Ballbesitz her bisschen dominanter gesehen, aber das hat sehr viel Freude bereitet, eigentlich als neutraler Zuschauer da hinzugucken und zu sehen, okay, die haben das beide trotzdem angenommen, auch wenn das vielleicht fußballerisch jetzt nicht die höchste Fußballkunst war.
Also fehlenden Kampf kann man da niemandem vorwerfen. Ich glaube, es gab über 30 Fouls in dem Spiel, es gab auf beiden Seiten, es ging hin und her. Bei Schalke hatte ich das Gefühl, die haben noch mehr mit dem Ball anzufangen gewusst, wie du es gerade eigentlich richtig gesagt hast. Die haben ein paar richtig schöne Bälle hinter die Kette gespielt. Paciencia hat da ein paar schöne Läufe gemacht. Leider fehlt bei ihm immer so ein bisschen die letzte Aktion. Da fehlt dann der letzte Pass oder dann geht er, hat er den Ball, kann eigentlich schießen, aber geht dann noch den Schlenker nach außen, wo du denkst, ein bisschen zu viel. Uth war sehr wichtig, hat ja auch ein großartiges Freistoßtor geschossen. Habe ich auch noch nicht so gesehen, wo er halt wirklich nur auf den Ball startet, eine halbe Minute lang. Und man denkt, okay, er möchte der Ball werden, er möchte eins werden mit dem Ball.
Ist er auch geworden.
Und ist er auch geworden, hat das Ding dann halt wirklich genau dahin gezirkelt, wo er es hinhaben wollte. Und bei Mainz andererseits hattest du das Gefühl, okay, die hatten immer wieder gute Umschaltmöglichkeiten. Die haben es immer wieder geschafft, dann, wenn sie dann mal einen Ballgewinn hatten, schnell zu kontern und auch mit über 2-3 Stationen zu kontern. Insofern macht das Spiel beiden Hoffnung. Andererseits, was sie noch mehr brauchen als Hoffnung, sind eigentlich Punkte. Weil hätte jeder auch genommen, dass sie schlechter spielen und 3 Punkte nehmen. Und jetzt stehen sie halt immer noch ganz unten mit 1 bzw. 3 Zählern und weiterhin ohne Sieg.
Ja, wir können ja mal kurz die Tabelle uns kurz zu Gemüte führen. Dann sehen wir, dass es in der Tat schon schwierig ist. 7 Spiele gespielt, 1 Pünktchen für Mainz. Das ist natürlich schon echt heftig. Und Schalke hat immer noch die Last des Bayern-Spiels, was die Tordifferenz angeht, mit minus 17. Also es sind natürlich schon ganz klar Werte von Absteigern. Ich würde aber trotzdem sagen, auch weil auch andere Vereine immer noch schwächeln, also Köln, Bielefeld, auch Freiburg immer noch nicht wirklich weit weg von da unten. Da ist natürlich noch lange nichts gelaufen und ich habe nicht das Gefühl, dass Schalke und Mainz, ist auch das, was Noah gerade gesagt hat, die sind nicht tot. Die sind noch nicht, die haben sich noch nicht aufgegeben, die sind noch nicht auf Abschiedstour oder so. Da kann natürlich auch mit einem Erfolgserlebnis kann dann auch mal vielleicht was gestartet werden. Wenn du mal 1-2 Siege machst oder so, können sich dann ganz schnell auch andere da im Tabellenkeller wiederfinden. Aber da muss dann auch irgendwann mal was passieren. Schalke jetzt seit Januar diesen Jahres kein Sieg mehr.
Ja, und wenn man sich das Programm von beiden anguckt, dann ist bei Mainz mit so den nächsten Spielen, mit Freiburg, Hoffenheim, Bielefeld, Köln und Hertha und Bremen dieses Jahr noch, also ist alles, was sie dieses Jahr noch haben, überall ja auch ein bisschen Potenzial drin. Obwohl sie ja offensichtlich, finde ich auch ehrlicherweise, eigentlich den schlechteren Fußball gespielt haben und weniger mit dem Ball anfangen wollten. Aber trotzdem, diese typische Mainzer, diese Stringenz haben, versuchen, den Ball irgendwie ins Tor zu bringen, ohne dass über das Fußballische drumherum nachdenken. Und bei Schalke selber ist ja schon auch ein psychologisches Thema wird, wenn jetzt Wolfsburg, Gladbach und Leverkusen kommen und dann Augsburg. Wenn du nach den 4 Spielen immer noch ohne Sieg da stehst, dann lass uns mal ein bisschen über den psychologischen Faktor reden, den das bedeutet, wenn du dann nach 10, 11 Spieltagen immer noch nichts hast. Also, das ist eine gefährliche Situation für Schalke und ich finde, die sollte man dort auf jeden Fall nicht unterschätzen.
Also, ich glaube, ganz entscheidend ist wirklich dieses Wolfsburg-Spiel, weil Wolfsburg, ne, so selbst der Kölner unentschieden Könige bisschen, haben aber selbst noch nicht ein Ligaspiel verloren und Schalke dann wirklich unter Druck, weil wenn du danach Gladbach und Leverkusen hast, da würde ich von Schalker Seite aus sagen, da holst du vielleicht 2 Punkte, weiß ich nicht, und dann maximal. Gegen Wolfsburg musst du eigentlich das Spiel gewinnen, weil sonst, wenn du da das Spiel nicht gewinnst, Leverkusen, Gladbach, keine Siege, dann wird Baum wieder komplett in der Diskussion stehen und dann hast du da wieder ein Fass offen.
Und vor allen Dingen kann er ja für vieles dann nicht, weil ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber sag mal was nochmal dazu, weil ich finde, du siehst jede Woche aufs Neue, dass die individuell starke Spieler haben, aber Teamchemie, seit ich da wahrscheinlich allerhöchstens 25% auf dem Platz stehen, warum auch immer. Und das kriegen sie auch nicht mehr gekittet, habe ich das Gefühl.
Ja, ich glaube, dass da auch einfach ein Stück weit dann, also das sieht natürlich so ein bisschen so aus, aber da fehlt einfach auch das Erfolgserlebnis. Also das muss man einfach auch sagen, wenn du ein Team bist, das die ganze Zeit keine Erfolge hat, dann sieht dann auch nicht geil aus. Dann liegst du dir nicht in den Arm und hast die ganze Zeit gute Laune oder so.
Also wir haben ja Schweinfurt 4-1 besiegt im Pokal.
Ja, stimmt. Ja, vielleicht kann man davon zehren. Das ist ein bisschen untergegangen, tatsächlich.
Ja, guck mal, aber da muss man auch sagen, der schöne Grüße von Pillard an der Stelle.
Erste Halbzeit Katastrophe.
Nee, ja. Und vor allen Dingen, der hat so gepöbelt, dass er meinte, Alter, wie kann der Trainer bei so einer desolaten Saison jetzt in Pokal rotieren? Warum stellt er nicht eine Mannschaft auf, die am nächsten Samstag auch in der Bundesliga irgendwas wegpfeffern soll? Warum rotiert er im Kader? Also, das schöne Grüße von ihm.
Ja, das kann man aber auch so sehen, warum gibt er auch mal anderen wieder die Chance, ein bisschen Spielpraxis zu kriegen oder so. Und es hat am Ende ja auch funktioniert. Also muss man ja auch fairerweise sagen.
Das Gute ist aus Sicht von beiden ja, dass du in der Bundesliga so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft hast. Also, dass du wirklich ja, Schalke hat zwar noch keinen Sieg gemacht, Mainz auch nicht, aber Köln auch nicht. Köln ist auch nur bei 3 Punkten und auch Bielefeld wartet seit dem zweiten Spieltag auf einen Sieg. Also die sind ja auch bei 4 Punkten nur. Also ein Sieg und du bist schon wieder vom Abstiegsrang weg. Also es ist nicht unmöglich, diese Aufgabe Klassenerhalt.
Ja, und du redest immer in der Bundesliga von der magischen 40-Punkte-Marke. Es gibt Spielzeiten, zum Beispiel 2014, da hat sich der HSV mit 27 Punkten in die Relegation gerettet. Also es kann auch reichen, wenn man weniger als 30 Punkte holt, wenn die anderen einfach auch schlecht sind.
Na gut, so. Werder Bremen hat der 31 letztes Jahr zum Beispiel. Also dieses 40-Punkte-Ding ist ja völliger Quatsch.
Klar. Spielst du schon Europa League mit?
Ja, das ist echt noch so, das kenne ich auch noch früher, als die Eintracht immer um Abstieg gespielt hat, waren immer 40 Punkte. So das Ding, das hat sich irgendwie ein bisschen nach unten verschoben.
Man muss ja genau, weil du das vorhin in der Tabelle ja schon hattest, man muss ja auch sagen, dass sich da im Moment so ein kleines bisschen, ich würde schon sagen, 4-5 Mannschaften zusammenstellen, die offensichtlich den Rest der Saison da unten noch miteinander verbringen wollen, wenn sich da nicht groß was ändert. Insofern, mal gucken, bei Köln immer noch ohne Sieg, 3 Mannschaften ohne Sieg. Deswegen ist es so ein bisschen eine Frage, wer von denen als erstes quasi 3 Punkte holt.
Ja, man sagt ja immer so, glaube ich, nach 10 Spieltagen hat die Tabelle schon eine durchaus eine Aussagekraft. Mhm. Vielleicht hat sie das ja auch schon bei 7. Wir machen mal weiter, also Schalke und Mainz trennen sich 2-2. Es bringt beiden nicht so viel, muss man gucken, wie sie dann auch, was sie psychologisch, sage ich mal, aus diesem Ergebnis ziehen. Dann machen wir weiter mit der Partie VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Halleluja. da lasse ich doch gerne mal den Noah anfangen. Ich habe mich ja auch schon auf Twitter weit aus dem Fenster gelehnt. Was mir nicht nur Freunde übrigens gebracht hat. Aber tatsächlich haben sich auch der ein oder andere Lokaljournalist bei mir gemeldet und auch seine Wut bei mir entladen und gesagt, so kann man das vielleicht nicht immer alles dann in einen Artikel schreiben. Aber
wie privat dann, oder?
Ja. Achso. Insofern, naja, Noah, hau mal raus.
Ja, ich sag mal so grob zusammengefasst, kann man sagen, hat super angefangen und wurde dann peu à peu immer ein bisschen schlechter, was aber auch mit einer besser werdenden Eintracht zu tun hatte. Ja, Matarazzo hat ein bisschen umgestellt, er hat halt diesmal mit Gonzalez von Anfang an begonnen, Kalajdzic, der so ein bisschen schwächer war in den vergangenen Spielen, musste erstmal auf der Bank Platz nehmen, sonst wieder mit Klimowicz und Castro im Mittelfeld, die das beide, fand ich, sehr, sehr gut gemacht haben. Auch generell muss man sagen, die erste Halbzeit von Stuttgart war wirklich sehr, sehr gut. Aber du musst es natürlich immer wieder in Relation setzen. Da war Frankfurt auch schon fast unterirdisch. Die haben Stuttgart viel zu leicht gemacht, sowohl über die Außen als auch über das Zentrum. Also Stuttgart hatte das Spiel komplett unter Kontrolle. Ne? Du denkst ja eigentlich so als Aufsteiger, wofür Stuttgart auch steht, so, wir lassen den Gegner das Spiel machen und dann schnelle Konterangriffe. Die mussten ja fast selber das Spiel machen, hatten das Spiel auch unter Kontrolle und hätten eigentlich dann Anfang der zweiten Hälfte mit dem Kopfball von Klimowicz, der nur an die Latte ging, das 3-0 machen können. Ich glaube, Gonzalez hatte dann auch noch eine Riesenchance nach dem Freistoß. Dann ist die Messe gelesen, dann ist vorbei. Ja, aber gut, die Einwechslung von Barkok und Younes haben es dann am Ende für Frankfurt rausgerissen. Und Etienne, was hat Frankfurt denn besser gemacht in der zweiten Halbzeit?
Die Aufstellung. Ich finde, das war eigentlich das große Ding, wo ich mich auch so drüber aufgeregt habe. Weil wir haben ja jetzt, es ist ja nichts Neues, dass Hütter im Prinzip 13 Spielern vertraut, egal wen er hat. Und es ist aber für mich schon erstaunlich, wenn du mehr oder weniger jetzt zum 7. Mal die gleiche Startelf ins Rennen schickst. Klar, durch Verletzungsausfälle gab es dann Zuber statt Kostic oder Tuta statt Abraham oder Kor statt Rode. Das waren aber alles verletzungsbedingte, nicht formbedingte Wechsel. Und da muss ich mich dann schon sehr wundern, wenn ich mir die Spiele gegen Bremen, gegen Köln, gegen die Bayern angucke und der Meinung bin, es läuft. Und ich, ja, klar, Hütter sagt das auch in den Pressekonferenzen und da hat er recht, mit Ausnahme der Bayern hätte die Eintracht auch jedes Spiel gewinnen können, wo sie nicht gewonnen haben. Und deshalb gibt es für ihn aus seiner Sicht nicht so viel Anlass, wenn der Kamada gegen Köln das Tor macht oder dies, das, dann hat man diese Diskussion nicht. Auf der anderen Seite, finde ich, ist bei der Eintracht deutlich, wie eklatant schwach sie im Spiel nach vorne sind. Wenn du ein Mittelfeld mit Ilsanker und Chor hast oder generell mit Ilsanker und Kamada, der eher eine hängende Spitze ist, der auch nicht der klassische Spielemacher ist, der die Bälle fordert und verteilt, sondern der eher sich versteckt die ganze Zeit, um dann mit einer genialen Aktion oder so was zu machen. Aber du hast einen Zuber, der immer abdreht auf den Außenbahnen, Touré, der alle zwei Spiele gut ist und dann wieder Totalausfälle hat, wie man auch gesehen hat an diesem wirklich dilettantischen Elfmeter, den der da also so ein Elfmeter musst du erstmal in der Bundesliga sehen. Ja, also das ist ja wirklich einfach albern gewesen. Und ich verstehe nicht, wenn dann formstarke Spieler, weil das Barkok und Younes wurden ja auch schon gegen Bremen eingewechselt und haben da schon gewirbelt. Und wenn du als Trainer sagst, wir sind zu mutlos, wir sind zu ängstlich, wir haben nicht genug Drive nach vorne und du hast diese Spieler und diese Spieler haben das auch bewiesen, also dann fehlen mir irgendwie die Worte, dass du diese Spieler nicht aufstellst gegen einen Aufsteiger. Nichts gegen Stuttgart. Das ist eine tolle Mannschaft. Ich habe die hier in der Sendung auch schon mehrfach gelobt, als Überraschungsmannschaft vor der Saison getippt. Aber die Eintracht hat die Klasse, das Spiel zu machen in Stuttgart und geht auf Destruktive im defensiven Mittelfeld, wechselt die formstarken Spieler nicht ein. Das ist für mich völlig unverständlich. Da ist Hütter erstaunlich ängstlich und wird auch meiner Meinung nach zu Recht für kritisiert. Und dann haben wir in der zweiten Halbzeit Gott sei Dank noch in die Spur gefunden. Für mich als Eintracht-Fan ist es echt schwierig, das zu akzeptieren, dass die Eintracht nur bereit ist, 45 Minuten gut zu spielen. Weil das ist das fünfte Mal in dieser Saison, dass die Eintracht mit einem Rückstand hinterherläuft. Und es ist auch schon in der Vorsaison gewesen, das habe ich so oft hier in der Sendung auch gesagt, dass es immer nur eine gute Halbzeit gibt. Und das checke ich nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Warum müssen immer erst Tore passieren oder irgendeine Kabinenansprache kommen, damit die rausgehen und Gas geben? Das ist mir ein absolutes Rätsel.
Vielleicht da mal kurz eingeworfen. Also unabhängig davon, dass Frankfurt derzeit wahrscheinlich schlechter ist als, oder ja, schlechter spielt als in der herausragenden Saison 18-19 mit der Büffelherde und so weiter. Ich finde, sie haben sich schon ein bisschen emanzipiert von der Kostic-Abhängigkeit, die sie ja immer wirklich hatten, oder sage ich mal mit den beiden Außen, mit der Costa und Kostic und auch generell von dieser Büffelherde. Aber ich frage mich, das habe ich ein bisschen den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte.
Du fragst dich. Ja, du meintest, dass sie sich emanzipiert haben, und das stimmt auch. Und ich habe auch schon auch gesagt, dass es eine spielerische Weiterentwicklung hier und da zu erkennen gibt. Aber es gibt eben auch eklatante Schwächen vorm Strafraum. Du weißt wieder, was du sagen wolltest.
Ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Und zwar wollte ich sagen, ich fand, die Eintracht war schon, als sie gut war, auswärts immer nicht so gut, dass man sagt, okay, sie hätten da jetzt unbedingt gewinnen müssen. Zu Hause waren sie aber immer eine Macht. Und da würde ich dich mal gern fragen, wie groß glaubst du, ist denn wirklich dieser Faktor mit den Fans? Weil es gab diese Spiele gegen Bielefeld war es, gegen Köln oder gegen wen war es noch, wo sie zu Hause nicht haben gewinnen können. Wo ich mir gedacht habe, weil ich habe auch eine Zeit lang in Frankfurt gelebt, habe die Spiele mitgenommen und dachte mir so, ey, also was da die Fans entfachen können, da kann man auch mal Leipzig im DFB-Pokal 2-0 schlagen.
Weißt du? Ja, ich glaube schon, dass das ein Faktor ist, aber ich finde, das kann nicht als Ausrede gelten. Also es ist ein Faktor, dass die Eintracht schon eine Mannschaft ist, die von ihrem Publikum angepeitscht wird. Und ich glaube, wenn es gibt so Situationen in einem Spiel, wenn dann da der Anschlusstreffer fällt oder so und plötzlich das Waldstadion ausrastet und brüllt, dass dann da vielleicht noch mal 2-3% mehr rausgeholt werden. Und dann traust du dich, dann gehst du vielleicht auch anders in Zweikämpfe oder so, als du es vielleicht machst, wenn du vor einer Geisterkulisse spielst. Auf der anderen Seite habe ich das auch über Union Berlin gesagt. Und die ballern. Ja, also sorry, es tut mir leid, das ist auch deine Qualitätsfrage, ja, dann musst du dich halt selbst motivieren können oder weiß ich nicht was, es ist auf jeden Fall kein exklusives Frankfurt-Problem, dass momentan keine Fans da sind, die dich anpeitschen, das haben andere Vereine auch und das kann ich deshalb als Ausrede nicht gelten lassen. Ich finde, für mich beginnt so ein bisschen die Eintracht-Saison jetzt nach der Länderspielpause, wenn Kostic auf links spielt, vielleicht Barkok dann hoffentlich endlich in der Startelf landet, auf rechts. Wenn Kamada vielleicht auch mal eine Pause kriegt, wenn es nicht so läuft, weil du dann einen Younes hast, der wieder fit ist, da hat natürlich Hütte auch recht, der hat fast 2 Jahre lang kein Pflichtspiel gemacht, der braucht natürlich auch seine Zeit. Und dann sieht man vielleicht auch schon wieder ein anderes Gesicht von der Eintracht, das ist zumindest meine Hoffnung. Aber man muss sagen, jetzt kommen die nächsten drei Auswärtsspiele, sind, glaube ich, Dortmund, Leipzig, Gladbach.
Was waren Heimspiele?
Die nächsten drei Heimspiele sind es, ja. Und wenn du die Vereine auf vermeintliche Augenhöhe oder so nicht schlägst, dann kommen halt irgendwann auch die Kanten. Und da muss man dann mal gucken, wo die Reise hingeht.
Darf ich mal eine These rauswerfen? So?
Gerne.
Also Frankfurt hat diese Saison gegen beide Aufsteiger unentschieden gespielt. Sie haben gegen Bremen den 16. der vergangenen Saison, also den drittschlechtesten nach den beiden Aufsteigern, haben sie auch unentschieden gespielt. Und
kann ich mitleben.
Gegen Köln, die jetzt aktuell sehr schlecht sind, haben sie auch nur unentschieden gespielt. Sie haben gewonnen, aber gegen Hertha und gegen Hoffenheim haben sie gewinnen können. Nehmen wir das Bayern schon mal raus. Es ist nicht das Problem eher, dass sie es halt nicht schaffen, wenn ein Gegner sich dem Spiel verweigert, da dann irgendwas zu kreieren. War jetzt schon wieder so, dass sie 60% Ballbesitz hatten bis zur Pause und relativ wenig draus gemacht haben. Es ist nicht eher so, dass dann vielleicht so ein Spiel gegen Leipzig, wo sie auch Anfang des Jahres sehr gut aussahen, zweimal Leipzig geschlagen haben in Pokal und Liga, dass das jetzt wieder eher die Aufgaben sind, die ihnen liegen könnten?
Ja, auf der anderen Seite sind die auch hinten so anfällig, wenn dann da so eine Truppe wie Leipzig kommt, kann es aber auch sein, dass du halt auch richtig auf den Sack kriegst. Also klar tut sich die Eintracht wie viele Mannschaften im Mittelfeld schwer gegen so komplett tiefstehende Mannschaften, aber Stuttgart stand ja auch jetzt nicht, hat sich ja nicht so wie Bremen. Stuttgart hat ja nicht den Bus geparkt wie Bremen. Also bei Bremen würde ich zustimmen.
Am Ende schon.
Ja, am Ende schon, aber ja. Also ich bin auch gespannt. Klar, ist es oft so, dass die Eintracht dann gegen so offensive Mannschaften auch lieber spielt. Aber ich muss sagen, es ist bislang einfach wirklich ein bisschen enttäuschend. Ich freue mich immer so aufs Wochenende. Wirklich, ich freue mich so krass immer auf Fußball am Wochenende. Und ich bin danach immer pisst. Das ist doch ein scheiß Hobby.
Ja, ich möchte mal, Eddie, du hast ja vorhin die Heimspiele angesprochen. Was ist denn aber, wenn dazwischendurch noch Union Berlin, Wolfsburg und Augsburg bis Saisonende kommen? Also ich finde ehrlich gesagt, das Restprogramm von Frankfurt hat schon ganz schön in sich. Also nicht nur die Heimspiele, sondern insgesamt, oder?
Ja, absolut. Deshalb sage ich ja, die Spiel, da wo man hätte punkten sollen, hat man es versäumt. Da muss man es halt an anderer Stelle machen.
Aber glaubst du ernsthaft, ich habe ja so einen blöden Spruch in unserer WhatsApp-Gruppe gemacht, glaubst du ernsthaft, dass an irgendeiner Stelle auch mal der Trainer zur Diskussion gestellt wird? Oder
also bei Journalisten und Fans durchaus, da ist schon die Kritik mittlerweile relativ harsch. Also ich habe heute so 4-5 Blätter gelesen, da wurde schon sehr offensiv Kritik an Adi Hütter geäußert. Aber also nein, ich glaube nicht, dass, also da müssten schon noch einige Niederlagen dazukommen, dass das bei Bobic und Co. ein Thema ist.
Vor allen Dingen ist es auch bei jedem jetzt so eine Frage des Geldes.
Ja, und das kommt auch noch dazu.
Du machst derzeit keinen Trainer raus, wenn du es nicht musst.
Er hat auch gerade seinen Vertrag verlängert und so. Also ich, das ist, also natürlich, irgendwann kommt immer diese Trainerdiskussion, wenn der Erfolg ausbleibt, aber.
Ja, da sind sie auch nicht schlecht genug, muss man fairerweise sagen.
Ich meine, du darfst noch nicht vergessen, sie haben eine Niederlage in den, glaube ich, letzten 10 Spielen, das ist gegen die Bayern gewesen. Das ist die Krux an diesen Unentschieden, auch bei anderen Mannschaften, ne? Unentschieden ist halt so eine statistische Grauzone. Wenn sie jetzt einmal gewinnen, dann haben sie die letzten 5 Partien nicht verloren oder haben sie die letzten 5 Partien nicht gewonnen. Also es ist immer so.
Ja.
Du musst noch zu früh.
Du musst auch gucken, wenn du den Trainer anzählst, ist überhaupt jemand auf dem Markt, den du stattdessen holen würdest? Und
David Wagner.
Ja, wenn du dann denkst, okay, du bist nicht so ganz zufrieden, wen könnte ich holen? David Wagner, Achim Bayerlautzer, Taifun Korkut. Ach komm, bleiben wir doch lieber beim Adi Hütter. So schlecht läuft vielleicht auch gar nicht. Und ja, oder du holst Thomas Broich aus der U15 hoch.
Wobei, wie gesagt, also es ist.
Ui.
Ich würde jetzt auch, es ist jetzt sehr negativ, wo wir sind, weil sie verlieren es halt nicht, sie haben 10 Punkte.
Ja.
Union Berlin ist 2 Punkte vor ihnen auf Rang 5. Also da ist halt, selbst die positiven Saisonziele sind ja alle noch erreichbar. Also
und im DFB-Pokal jetzt in Leverkusen. Auch geil.
Und dann gleich nochmal gegen Leverkusen zur Saisonbeginn. Also ich finde das spannend. Ich habe ja vor allen Dingen Frankfurt immer als so eine Mannschaft in Erinnerung, also zumindest habe ich sie für mich auch diese Saison so abgespeichert, die einfach insgesamt bärenbären stark ist und viel, viel weiter oben stehen müsste. Aber du hast schon recht, also jetzt, wo ich mir das eben angeguckt habe, die haben halt zu viele Punkte weggegeben an Stellen, wo sie sie nicht hergeben dürften, inklusive dem Spiel gegen Werder Bremen. Dass das jetzt richtig, jetzt kommt die echte, wie heißt das, die Standortbestimmung die nächsten 5 Wochen.
Ich glaube, ihr seht das zu negativ. Ich glaube, Frankfurt will rise again. Weil ich glaube, auch wenn du zu Hause gegen Leipzig spielen willst, nach der Länderspielpause, ist vielleicht nicht das Geilste, aber dann spielst du zu Hause gegen Dortmund nach einer Champions League Woche. Du spielst zu Hause gegen Gladbach, nachdem die wieder eine englische Woche hatten. Das ist schon, wenn du gegen die spielen willst zu Hause, dann doch an den Zeitpunkten.
Ja, genau. Und das sind dann auch wieder die Momente, wo du wieder wie Phönix aus der Asche herauskommst und dann die Punkte sammelst. Wenn die aber alle Bock haben, Fußball zu spielen in den Spielen und Frankfurt hat es immer noch nicht geregelt, dann haben wir hier Grumpy Eddie sitzen die nächsten Wochen.
Ja. Ich würde vielleicht trotzdem noch, wenn wir Zeit haben, ein bisschen den VfB Stuttgart beleuchten.
Wollte ich gerade sagen, ich wollte loben, zum Beispiel Gonzales, was das für ein geiler Typ ist, Alter. Also ich habe ja immer so den Hype mitgelesen wegen Wechselgeschichte und ich so, ich kenne den gar nicht. Was sind da für Summen im Spiel von so einem Zweitliga-Kicker? Wollt ihr mich verarschen? 20 Millionen oder so habe ich da gelesen. Und jetzt muss ich sagen, also die Eintrachtabwehr hat der schwindlig gespielt, der war nicht zu fassen. Ist schon ein ganz okayer Stürmer.
Ja, wobei ich tatsächlich auch sagen würde, wo wir vorher beim Thema Emanzipation waren, also in der Zweitligasaison, da war es wirklich so, okay, du bist abhängig von Gonzales, du bist abhängig von Silas Wamangituka. Und ich fand, der war ja, also Gonzales ist ja jetzt erst beim Köln-Spiel wurde er erst eingewechselt. Davor hat der VfB auch schon 4 Spiele gemacht und hat es auch ohne ihn, fand ich, sehr, sehr gut gemacht. Generell, nachdem man, sag ich mal, als Stuttgart-Sympathisant, obwohl man aufgestiegen ist, gefühlt seit 4-5 Jahren eigentlich nie wirklich darüber reden konnte, wie gut oder wie attraktiv der VfB Stuttgart Fußball spielen kann, kann man das jetzt endlich, ja? Die spielen jetzt nicht Stern vom Himmel, ne? Also das kannst du auch nicht als Aufsteiger erwarten. Aber wenn du das eben vergleichst mit der Performance von anderen Teams wie Köln, Bielefeld oder Schalke, ist es halt wirklich gut. Und die Abwehr finde ich immer noch so ein bisschen wackelig manchmal. Karasor wieder einen kleinen Aussetzer gehabt. Defensive Mittelfeld, Mangala, Endo, bockstark, ist wirklich immer wieder eine Freude zu sehen, wie die das Spiel gestalten. Und Klimowitz, 18-Jähriger, die ganzen Jungen machen das wirklich gut. Von dem her lobende Worte. Und jetzt in Hoffenheim und dann zu Hause Bayern München. 6 Punkte.
Ja, ich finde auch, dass Stuttgart für den Aufsteiger auch wirklich erstaunlich ansehnlichen Fußball spielt. Die haben eine junge Truppe. Also das sind natürlich auch dann Geldanlagen, so blöd sich das anhört, aber ist einfach so. Du hast da nicht so, wie es dann Union in der ersten Aufstiegssaison gemacht hat, eher mit Veteranen geschafft, sondern du hast da wirklich auch noch entwicklungsfähige Spieler. Und wenn Stuttgart, wovon ich ausgehe, den Klassenerhalt dann schnell und frühzeitig schafft und man dann die nächste Saison planen kann und dann da noch einzelne Spitzen setzen kann, vielleicht einen teuren Verkauf macht, wodurch man noch ein bisschen Handlungsspielraum hat, dann ist Stuttgart schneller wieder an einer Stelle, wo andere, die absteigen und erstmal wieder aufsteigen, noch länger dran arbeiten müssen. Und das spricht auch für die Arbeit hinter den Kulissen, finde ich, beim VfB.
Nö, klar. Und ja, es wird ja von Stuttgart auch immer von einem schwierigen Umfeld gesprochen und so, aber wenn du da auch irgendwie in die Twitter-Bubble guckst und sonst, also da geht jetzt keiner ran und sagt sich, ja, wir müssen jetzt, es läuft so gut, wir müssen irgendwie die internationalen Plätze in Angriff nehmen. Also du guckst ganz genau, wie ist der Abstand zu Köln, wie ist der Abstand zu Bielefeld, zu Schalke, da den Abstand konstant halten, 7-8 Punkte, wenn du das schaffst kontinuierlich, dann wirst du auch nicht in so eine Stresssituation kommen, dass du ständig auf die Tabelle gucken musst und dir Sorgen machen musst, dass es vielleicht wieder schnell runtergeht. Von dem her sieht gut aus, jetzt mal abwarten noch bis zum Winter, 20 Punkte wären gut und dann kannst du da wirklich entspannt, sage ich mal, in die Rückrunde auch gehen, aber ist wirklich beeindruckend, finde ich, nach Jahren, in denen man wirklich mit diesem Verein leiden musste.
Kleiner Fun Fact, 5 Jahre im Schnitt war die Elf jünger als die Elf von Eintracht Frankfurt.
Ja, ist die jüngste, glaube ich, gegen eine der ältesten der Liga.
Und mit dieser Statistik gehen wir ganz kurz in die Werbung. Und nach der Werbung sprechen wir über den Big City Club Union Berlin. Bis gleich.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
So sieht's aus und wir machen weiter bei Bundesliga. Ein toller Spieltag.
Eigentlich ein guter Spieltag, oder?
Ja, ein guter Spieltag, ja. Und wir kommen auch zu dem nächsten richtig geilen Spiel. Und zwar Union gegen Arminia. 5-0.
Ja, muss man auch erstmal machen, ne?
Ja.
Max Kruse, erstes Tor eingeleitet, zweites Tor direkt vorbereitet, drittes Tor direkt vorbereitet, viertes Tor per Elfmeter selbst gemacht. Ist jetzt, glaube ich, mit 16 von 16 verwandelten Elfmeter hat er den Rekord, was die 100%-Quote mit den meisten Elfmetern angeht, eingestellt. Also rein Elfmeter verwandelt, er ist der alleinige Elfmeterkönig der Bundesliga-Geschichte.
Ey, Max Kruse ist der letzte seiner Art in der Bundesliga. Ist der letzte Basler, wenn du so willst. Der letzte, der noch ein bisschen auf alles scheißt, aber auf dem Platz einfach die Leistung liefert. Der liefert einfach ab.
Ich möchte sagen, ich habe am vergangenen Freitag einen Artikel über Max Kruse geschrieben, eine Analyse. Hab dann mal in dieses Skandal und Skandelchen reingeguckt. Der hat ja letzte Woche unter anderem auf Instagram sich über eine Polizeikontrolle beschwert. Mhm. Hat gemeint, der Blitzer war zu nah an dem Schild und hat es als Schweine bezeichnet. Mhm. Was ich auch nicht wusste, das darfst du offensichtlich, solange du nicht den einzelnen Beamten beleidigst.
Ernsthaft?
Also er hat diese ganze Situation als Schweine bezeichnet und dann ist es eine Beleidigung.
Diese Situation sind ein Arschloch. So, das ist der O-Ton von Max Kruse gewesen.
Das scheint so, hat er sich wieder mit der Bild-Zeitung angelegt. Und diese Geschichte vor 2 Wochen, das hatte ich ja auch nur so halb mitbekommen, wo er ja auf Instagram seine Fans aufgefordert hat, ihn in Magic Towers zu besiegen. Und wer ihn besiegt, kriegt.
Das ist Magic Towers.
Ja, das habe ich mir auch gefragt. Er hat es auch gefragt, gesagt, er ist der weltbeste Magic Towers Spieler. Wenn irgendjemand in der Shisha-Bar ihn besiegt, kriegt er 50 Euro. Und ich dachte halt, das ist irgendwie so ein cooles neues Jugendspiel. Das ist Solitär. Er hat einfach mal
cooles neues Jugendspiel.
Ja, Magic Towers gibt er so. Und das ist im Endeffekt nur eine Solitär-Variante. Er hat quasi Leute gesucht, die mit ihm Solitär spielen. Das hat schon ganz eigenes Level
an Kohlen. Das ist ja schön die spießige alte Schule.
Ja, in der Shisha-Bar, also an so einem Tisch, ja, wo du halt dann Spieler auswählen kannst. Weiß nicht, ob du das kennst.
Aber letztendlich, als Trainer sagst du dir, mir ist eigentlich scheißegal, was der in seinem Privatleben macht. Wenn er so spielt, wie er zurzeit bei Union spielt, von mir ist doch Keine Ahnung.
Ich wollte ja nur sagen, wenn du mal Lust hast, Max, wir spielen hier bestimmt, machen bestimmt ein Let's Play mit dir von Magic Towers, wenn du mal Lust hast. Magic Towers Let's Play auf Rocket Beans.
Nico, nee, mach mal klar.
Ja, alles klar, gebe ich weiter. Der entscheidende Punkt ist doch eigentlich, dass das, was du gesagt hast, Eddie, und zwar, dass solange er auf dem Platz das macht, was er machen soll, dann ist es alles gut. Dazu gehört ja aber auch, dass ein Verein Bock darauf hat, den Spieler so zu nehmen, wie er ist, um ihn dann so ein bisschen durch das Ganze durchzutragen. Und ich habe das Gefühl, dass sie bei Union Berlin ziemlich schnell verstanden haben, worauf sie sich einlassen, vielleicht von mancher Wucht der Medien dann noch ein bisschen überrascht waren, aber insgesamt ist so wegdiskutieren, weil sie alles, was da jetzt auch passiert ist und wo dann ja auch manche Zeitungsskandale draus machen wollen, auf jeden Fall immer so abmoderieren und sagen, ja, lass mal über Fußball reden. Und dann spielt er halt Fußball und holt jetzt jeden Spieltag 3 Scorerpunkte, was er nicht die ganze Zeit machen wird, aber zeigt einfach im Moment sehr, sehr, sehr gute Leistungen, weil sie ihm da bei Union Berlin offensichtlich den Freiraum geben, zu sagen, nee, Max Kruse, sei mal Max Kruse und dann ist gut.
Also bin ich gespannt. Also momentan hat er großartige Leistung gegen Bielefeld. Die haben wohl noch nie gehört davon, dass es einen Max Kruse gibt und was Max Kruse so kann, dass der sich mal in den Zehnerraum fallen lässt. Der durfte da schalten und walten.
Ja.
Das wird er vielleicht nicht in jedem Spiel so einfach haben wie gegen die naiven Bielefelder. Aber der hat halt schon eine brutale Klasse. Der würde jedem Bundesligisten vielleicht außer, selbst bei Bayern wird der mitspielen können. Also der ist einfach individuell so krass stark, dass der eigentlich zu gut ist für diese Mannschaft. Bin da gespannt, ob sie ihm das, was sie ihm da alles durchgehen lassen.
Noah, was ist los? Du stirbst
tausend Tode da. Nee, weil genau was du sagst. Ich mach den Gag bei uns in der Redaktion immer, Max Kruse, einer für Barca. Aber der kann Pässe spielen, die man bei Barcelona braucht. Und guckt euch Barca an. Die sind schlecht. Der würde Barcelona helfen aktuell. Ist eine steile These. Thema Nationalmannschaft. Alle reden über Hummels, Boateng und Müller so, ne? Aber ist kein Thema. Auch der kann wahrscheinlich so gut spielen, wie er will.
Ja, das Thema ist aber so. Da muss man einfach auch sagen, dass ein Hummels einfach an Udo Kai nicht vorbeikommt.
Ja. Ja, genau. Aber das müssen wir jetzt auch nicht aufmachen. Aber wie ihr schon gesagt habt, das ist ein unfassbar geiler Kicker. Ich persönlich freue mich wahnsinnig, dass er zurück in der Bundesliga ist. Ich weiß noch, ich glaube, Tobi, du und Steffi Batschik, ihr habt im Rasenfunk vor der Saison darüber gesprochen. Ja, wird er fit? Welche Rolle findet Fischer für ihn? Da war, glaube ich, auch noch nicht klar, dass Anderson geht. Und jetzt siehst du halt, Anderson ist weg. Es ist egal. Also auch wieder Thema Emanzipation. Union ist nicht einfach nur schnell und weit, sondern Union ist einfach guten, soliden, flachen Ball mit Kruse, mit Andrich, auch jetzt auch gut verstärkt. Poyampalo, der gut sticht. Mit Subotic ist einer gegangen, der eher älter war. Mit Knoche jemand gekommen, der auch Zukunftspotenzial hat. Das sieht einfach wahnsinnig gut aus bei denen derzeit. Und die stehen ja dann einfach, weil sie so gut spielen, auch zurecht dort, wo sie sind, nämlich auf Platz 5. Und das macht total viel Spaß.
Ich würde dann nochmal rausheben, dass sie halt nicht nur eben, Kruse gekauft haben, sondern halt auch Knoche hinten, der auch bei vielen anderen Bundesligisten spielen könnte, der da hinten wirklich einen sehr soliden Stiefel macht, der da sehr solide rausspielt. Sie haben Schlotterbecks getauscht, um da auch nochmal einen Stabilitätsfaktor reingebracht. Also die sind auf allen Positionen.
Geraldo Becker kann man an der Stelle auch mal erwähnen, auch ein Topspiel gemacht. Gerade auch im Zusammenspiel mit Max Kruse. Was mir aber auch aufgefallen ist bei diesem Spiel, was du gerade schon gesagt hast, so ein bisschen bös gesagt, aber natürlich auch vollkommen richtig. Die haben den ja machen lassen. Also der war ja teilweise, hat er ja wie so ein, der hatte ja eine richtige, wie beim Football, eine richtige O-Line, nicht D-Line. Die haben ihn ja abgeschirmt wie ein Quarterback. Also der konnte ja sich erstmal so 5 Minuten orientieren, wo ist der freie Mann, dann spiele ich den ruhigen Pass, da keiner ihm auf die Füße getreten. Das war schon ein bisschen komisch.
Ja, also Bielefeld ist momentan nicht so in der Verfassung. Nachdem wir am Anfang der Saison sie ein bisschen gelobt haben, hat man jetzt das Gefühl, okay, Prietl, Hartl, Meier im Mittelfeld, das ist nicht das, womit du einen Kruse auffällst, wenn der sich mal zurückfallen lässt.
Und Ortega hatte auch einen ziemlich schlechten Tag.
Ja. Hat die kurze Ecke da beim, was das war, das aber auch schon das 5-0 dann, ne?
Auch das 2-0, wo Andrich so hoch schießt, den muss er nicht reinlassen. Und beim 3-0 genau war es die kurze Ecke, dann 11 Meter und dann 5-0 noch.
Aber der gesamte Auftritt von Union Berlin diese Saison ist schon überraschend. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich richtig erinnere, dass irgendjemand von uns die, glaube ich, sogar im Abstiegskampf gesehen hat. Ich weiß das nicht mehr ganz. Davon sind sie ja 100.000 Kilometer entfernt. Und das hätte ich so ehrlich gesagt nicht erwartet.
Ja, wobei sie ja selber immer noch sagen, jeder Punkt ist ein Punkt gegen den Abstieg.
Und das ja, aber ist das ist so, ja die richtige Einstellung. Das, also bleibe ich mal, das ist ja immer noch die richtige Einstellung.
Und das ist auch so, Die ist jetzt auch nicht so, dass sie jeden Gegner an die Wand spielen. Arminia Bielefeld war auch schon ziemlich schwach, muss man dazu sagen. Union hat das perfekt ausgenutzt, Kruse einen tollen Tag erwischt, aber Arminia Bielefeld ist jetzt nicht dieser Megamaßstab.
Nein, aber du hast trotzdem hier das viertbeste Torverhältnis der Liga. Mhm. Nach Bayern, Leipzig, Dortmund hat Union plus 9. Also
zweitmeistgeschossene Tore.
Zweitmeistgeschossene Tore. Ja. Man muss jetzt mal gucken, wie dann, also sie haben diese ganz schweren Aufgaben, haben sie halt auch noch nicht gehabt. Das muss man fairerweise sagen, dass der Spielplan auch jetzt nicht ganz verkehrt war. Das kann auch noch mal sich ändern, aber ja, die haben ja jetzt schon ein Polster. Also ne, so viele Punkte brauchen sie gar nicht mehr, dann kannst du schon einigermaßen entspannt die Saison
planen. Das meine ich aber auch. Sie haben ihre Punkte geholt. Sieg, 4-0 Sieg gegen Mainz, 5-0 Sieg gegen Bielefeld, unentschieden gegen Schalke, unentschieden gegen Freiburg. Das sind alles Teams, die unten drin stehen. Und das muss man aber jetzt auch lobend erwähnen, das sind die Spiele, die ein Union Berlin gewinnen muss und wo ein Union Berlin Punkte holen muss. Aber das kann natürlich auch schnell wieder umschlagen, wenn sie jetzt dann, zum Beispiel gegen Frankfurt kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wie sie halt da mit ihrer Spielweise an diesen körperlich robusten Frankfurt dann einfach abprallen.
Aber ich finde, du kannst auch sehr schön die Parallele ziehen zum SC Freiburg vergangene Saison. Mhm. Wenn ihr euch erinnert, Freiburg war auch, glaube ich, am 7. oder 8. Spieltag hatten die Chance, temporär die Tabellenführung zu übernehmen, waren da lange auch bei den Champions-League-Rängen, Europa-League-Rängen mit drin, was aber auch dem verhältnismäßig leichten Auftaktprogramm geschuldet war. So, du hast aber natürlich als so ein Verein wie Union und Freiburg, wenn du ein einfacheres Auftaktprogramm hast und das dann meistert, eben schon dieses Polster und nicht mehr diesen Stress, dass du sagst, okay, scheiße, wir stehen hier nach 3-4 Spieltagen hinten drin, wir kommen da nicht mehr raus und dann gibt's Unruhe im Verein. Und das ist jetzt der Vorteil, den Union hat, aus einer lockeren Ausgangsposition gegen vermeintlich stärkere Gegner zu spielen.
Absolut. Also gerade, wie du sagst, auch fürs Selbstvertrauen ist das enorm wichtig, dass du nicht immer in diesen Drucksituationen bist. Und das haben sie sich aber selbst erarbeitet. Da haben sie sich rausgearbeitet. Und deshalb ist das momentan, und das war gar nicht so spaßig gesagt, mit der Big City Club, weil wenn momentan ein Verein in Berlin wirklich von sich reden macht, auch wenn Hertha ein gutes Spiel diesen Spieltag gemacht hat, dann ist es wirklich Union. Und es macht einfach wirklich auch Spaß, dieser Truppe zuzugucken. Es ist ein bisschen schade, wie gesagt, auch hier, dass keine Fans dabei sind, weil das ist auch ein Hexenkessel. Und die wird man auch gern sehen, die Eisernen, die Fans, finde ich dann. Das macht schon Spaß, da auch immer zuzugucken, wenn da was ist.
Ja, ich hatte das große Glück letzten Sommer, ich wohne ja in Berlin, und beim 3-1 gegen Dortmund habe ich 40 Grad gehabt und so. Das war schon beeindruckend, ne? Was die Fans dann, das war natürlich erst das zweite Bundesliga-Heimspiel an der Alten Försterei. Ja, das fehlt, das war schon stark.
Dann machen wir weiter und kommen jetzt, lieber Nico, zur Partie FSV Mainz 05 gegen... Okay, willkommen auf die. Wir reden über Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim. 1-1, wer hätte es gedacht, Werder Bremen spielt unentschieden?
Gegen Köln.
Oh, was? Wo bin ich denn hier? Bin ich bei den falschen News? Ja, weil du mir 5 Dokumente geschickt hast, Kollege. Unter anderem 2 falsche. Das ist natürlich nicht meine Schuld. Ja, hier ist das richtige Dokument. Werder Bremen gegen Köln, aber das Ergebnis ist das gleiche: 1-1. Mhm. Ja, dann sag doch mal.
Also das Einzige, was mich an dem Spiel so ein kleines bisschen gestört hat, ist ehrlicherweise, dass meine Voraussage mit Bremen gibt auch in diesem Spiel wieder dem Gegner den Ball, nimmt 30% Ballbesitz und wartet, bis sie was machen, nicht aufgegangen ist, weil Köln halt noch weniger Fußball spielen wollte. Ist zwischendurch natürlich gerade am Anfang auch so, das ist kein schöner Fußball, Punkt 1, müssen wir klar machen. Bremen will auch keinen schönen Fußball spielen gerade. Zweiter Punkt, auch sehr wichtig. Und dann ist es auch im letzten Drittel keine Konsequenz und keine wirklichen Chancen. Ich finde aber schon in der zweiten Halbzeit dann so ein bisschen mehr als Köln, warum ich mich am Ende ein kleines bisschen über den Punkt, mir gerne ein bisschen mehr erwartet und erhofft hätte. Aber am Ende ein Punkt für diese Gesamtrechnung von dem Fußball, den sie in Bremen gerade spielen wollen. Und das ist erstmal stabil stehen, Gegner nicht zulassen. Und wenn Moisander das Ding nicht selber reingehauen hätte, wäre da auch nichts passiert, und Punkte sammeln. Und genauso hake ich das ab. Und ja, bei mir piept es, aber das ist ein Telefon, das muss ich gleich ausstellen. Ja.
Ich bin froh, dass du als Werder-Fan durch die vergangenen Monate so gestählt bist.
Für dich hat es wehgetan, Tobi.
Das war halt wirklich eins der grausamsten Spiele, was ich in den letzten Jahren in der Bundesliga sehen durfte.
Ja, genau.
Du hast einfach die Woche davor Bremen gegen Frankfurt gucken können.
Nee, das war nicht. Ja. Ich gucke ja jedes Bremen-Spiel. Und? Das war nicht ansatzweise so grausam wie Bremen gegen Köln, weil Köln. Stimmt.
Ja, du hast recht. Ich habe es auch geguckt. Jetzt erinnere ich mich wieder. das war dieses Spiel, habe ich auch auf Twitter. Das ist echt unglaublich gewesen, dieses Spiel. Ja,
aber könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ihr beides geguckt habt und ich in weiser Voraussicht es nicht geguckt habe, weil ich wusste, was da kommt?
Die halt einfach 90% Passgenauigkeit hatten, die Bremer, und halt hinten den Ball zehnmal hinhergespielt haben. Und Köln einfach, die haben wirklich hingestellt, nichts gemacht. Ja. Also die Köln hat ja nie ein Tor schießen können, wenn Moisander das Ding nicht ins eigene Tor schießt, weil die einfach überhaupt nichts mehr gemacht haben, überhaupt nichts offensiv gemacht haben.
Aber Bremen hat ja auch nach wie vor Angst und will ja bloß keinen Fehler machen und damit irgendwie vermeiden, an der Stelle irgendwo Lücken zu lassen, dass Köln in die Chance kommt, diese ein, zwei Chancen zu kriegen, um dann das Tor zu machen.
Wobei und mittlerweile sieht das halt ganze, so aus. Aber auf eine ganze Saison gerechnet kann das ja nicht der Plan von Bremen sein, weil das geht ja nicht gut. Also
nee, definitiv nicht.
Das wird nur nach hinten losgehen, wenn da nicht auch irgendwo eine spielerische Entwicklung noch stattfindet.
Und ich weiß halt auch nicht, ob das.
Ja, aber gib mir doch mal Zeit.
Alter. Ob das alles über Angst erklärbar ist. Weil es ist schon ein qualitativ ein großer Unterschied zwischen der Abwehr, die ganz okay ist bei Bremen. Du hast vorne mit Zartsch einen Stürmer, der sich aufopfert. Du hast mit Bittencourt einen Mann, der immer einen besonderen Moment hat. Und dann hast du halt ein Mittelfeld, das besteht Linksverteidiger im Bohm, der halt immer da spielt, wo er gerade aushelfen muss. Du hast Groß. Großartige Geschichte, dass der spielen darf, dass er dann auf seine alten Tage kommt. Aber da merkst du halt, dass der bis vor kurzem in der dritten Liga gespielt hat. Der spielt ja nicht den genialen Pass im Mittelfeld. Eggestein, der irgendwie jetzt seit gefühlt alles machen muss im Mittelfeld. Und Selassie auf rechts. Da ist halt niemand dabei im Mittelfeld, der irgendeine überraschende Aktion macht, der deine Mannschaft in irgendeiner Form auch gegen einen Gegner, der tief gestaffelt, gut gestaffelt ist, der den auseinanderspielt. Also das ist schon, glaube ich, so ein.
Ja, aber Leute,
mal ganz, ja, klar, wo kommt Bremen her?
Wo kommt Bremen her?
Ja.
Wie sind die finanziert? Die Stadion GmbH und Coca AG, keine Ahnung, wie die heißt, die ist kurz vor der Insolvenz. Der Verein ist echt gerade, hat ein richtig großes Problem finanziell. Das heißt, da ist gar keine Möglichkeit. Dann ist dieses einzige Tafelsilber, was du hast, im Moment eher Messingfarben und wird auf der rechten Außenbahn nicht Fußball spielen. Das heißt, du musstest Klaasen das Herzstück irgendwie verkaufen, damit du die Saison irgendwie finanziell sichern kannst. Und dementsprechend spielst du halt Fußball auf dem Niveau von einer Mannschaft, die erstmal nur nicht verlieren will. Aber, und das ist der entscheidende Punkt zu zum Beispiel vor vorletztem Jahr, da waren sie genauso, aber da haben sie dann immer Nackenschläge gekriegt. Und dieses Mal sammeln sie aber die Punkte. Und deswegen bin ich voll bei euch. Das sieht alles beschissen aus, ist alles richtig. Aber lasst die mal bitte so gesichert in die Winterpause kommen. Nee, dann sind wir schon einen Schritt weiter.
Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir auch. Es ging mir nur darum, dass ich glaube, das ist nicht Angst. Ich glaube nicht, dass jetzt Bremen zwei Spiele gewinnt und dass sie dann besseren Fußball spielen. Ich glaube schon, dass diese Mannschaft wirklich nicht viel mehr drauf hat. So.
Ja, safe.
Das war richtig süß. Tobi hat das gerade so gesagt. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber ich glaube, die sind nicht besser.
Tobi, ich weiß es. Mach dir keine Sorgen. Ich sehe das ganz genauso. Ich hoffe sehr, dass sie es irgendwie hinkriegen, diese ganzen jungen Talente, die da rumwuseln, dass sie die irgendwie auf Niveau kriegen, damit sie dann vielleicht in der Rückserie oder nächste Saison Fußball spielen. Diese Saison geht es einfach nur darum, besser zu sein als die Graupen, die da immer mit im Keller rumlaufen.
Aber Nico, ich glaube, Werder hat jetzt 4 Spiele hintereinander 1-1 gespielt, oder?
Ey, wir sind seit 6 Spielen ungeschlagen, möchte ich an der Stelle mal betonen.
Sehr gut, Glückwunsch. Nee, aber Dankeschön. Mit welchem Gefühl gehst du daran? Also denkst du dir da wirklich so, okay, in der vergangenen Saison hätten wir das Spiel verloren, also ist gut?
Ja.
Okay.
Ja, safe, und? Genau das. Ey, guck dir doch mal die letzte Saison an, da würde Bremen immer Fußball spielen und da war der Kader jetzt auch nicht viel, viel stärker, aber hat sich wahrscheinlich stärker gedacht. Und dann kriegst du halt irgendwie in der 92. Minute von Paderborn zu Hause das 0-1, nachdem du dich 90 Minuten lang im Kreis rum. Ja, das ist 150 Jahre weg. Da können wir uns über die Jahre danach und Champions League-Gelder, alles verbrannt, das ist alles Scheiße von gestern. Wenn du es nicht schaffst, in der Sommerpause im Rashica für zumindest zweistelligen Millionenbetrag zu verkaufen, weil angeblich nur einstellige Millionenbeträge verdingst werden, weil alle wissen, dass Bremen Geld braucht, dann ist die Situation so scheiße, wie sie ist.
Und
da bin ich jetzt Realist genug geworden.
Und jetzt haben wir so auf Bremen geschimpft. Aber man muss nochmal dazu sagen, sie haben gegen Köln gespielt. Köln noch sieglos seit 17 Spielen oder was weiß ich. Ist aber dann trotzdem, die kommen halt nach Bremen, haben halt ein Mittelfeld mit Özcan, Drexler, Duda, was ja eigentlich Leute sind, die auch ein bisschen kicken können. Sie haben mit Anderson einen Stürmer, den, wenn du eine Flanke reinschlägst, der dann auch mal eine Flanke reinmachen kann. Die haben sich halt die haben halt nichts gemacht. Also die haben sich halt wirklich von der ersten Minute zur letzten Minute hinten reingestellt und gar nichts gemacht, weil die halt.
Ja, die hatten Angst.
Die hatten Angst.
Aber ja. Na, da bin ich aber auch bei einer ähnlichen Einschätzung. Also da halte ich, da weiß ich nicht, ob du den Kader auch so ein bisschen überschätzt. Zu sehr viel mehr spielerischem Vermögen würde ich jetzt Köln da auch
nicht. Du hast halt Limnios hast du für die Außen gekauft, der ja auch ein 1 gegen 1 gehen kann. Du hast Restbescheid, du hast Geschwindigkeit. Du könntest halt irgendwie mal gucken, dass du Andersson eine Flanke und nicht nur einen hohen Ball zuspielst. Das hat Union, der hat Union letztes Jahr fast im Alleingang in der ersten Liga gehalten. Also dass Andersson ein bisschen mehr kann, das hat er, glaube ich, bewiesen. Von daher, klar, ist von den Umständen wieder geschuldet, aber da fehlt mir jetzt nach diesem Spiel jede Fantasie, wie das noch irgendwie weiterentwickelt werden soll, dass da Punkte rauskommen.
Ja, aber das Spannende daran, Entschuldigung, mach du mal erstmal.
Nee, ich wollte nur sagen, die spielen jetzt gegen Union und gegen Dortmund, ne, was auch nicht so leicht ist.
Und genau, man muss sich immer vor Augen führen, und das war das, was ich am Anfang schon meinte, als wir da von Mainz und Schalke gesprochen haben. Und das ist so halb Bremer Sicht, halb Liga. Da unten stehen jetzt Freiburg schafft es ja nicht mehr, das, was sie letztes Jahr mit Leichtigkeit gemacht haben, zu spielen. Das heißt, die werden in Probleme kommen, bin ich mir sicher. Und darunter stehen vier Mannschaften, die alle im Moment keinen Fußball spielen und man nicht genau weiß, wie sie da unten eigentlich rauskommen sollen. Zwei davon werden aber nur abgehen. Das heißt, es wird da unten so desolat weiterlaufen. Und das wiederum aus Bremer Sicht heißt, im Moment hat man ein bisschen Vorsprung auf vier Mannschaften, die noch schlechter sind. Und ja, ich kriege das hier im Chat auch mit. Ich lese den nebenbei und ihr könnt mich alle gerne dafür anzählen oder was auch immer. Ja, Bremen hat mal tolle Zeiten gehabt, aber man muss ja auch realistisch genug sein, wenn man sich das Ganze mal anguckt, wie desolat es im Moment um Verein, Finanzen und Kader bestellt ist.
Vielleicht kann man auch aus Kölner Sicht aber auch noch sagen, ich meine, Relegation, sagen wir mal ehrlich, in den vergangenen 9 von 10 Jahren hat sich immer der Bundesligist durchgesetzt, außer Stuttgart gegen Union. Also ich weiß nicht, ob das statistisch jetzt komplett richtig ist, aber wenn du guckst, wer da auch in der zweiten Liga hinterm HSV so spielt, das wird, ich lege mich da einfach mal fest, das wird der 16. schaffen. Das heißt, jeder Bundesligist, der da unten drin ist, hat einfach das Ziel, zwei andere Vereine hinter sich zu lassen. Und wenn Köln es schafft, weil Mainz und Bielefeld schlechter sind, dann reicht es vielleicht auch am Ende. Und dann stehen wir da im Mai und sagen uns, okay, Köln hat eine absolut bescheidene Saison gespielt, aber hat sich mit 30 Punkten in der Relegation aber durchgesetzt.
Darauf kannst du ja nicht verlassen. Du musst ja aus Trainersicht und auch aus Spielersicht musst du ja in jedes Spiel reingehen und sagen, okay, wie holen wir jetzt das Beste aus diesem Spiel raus und wie schaffen wir es in diesem Spiel was zu machen, aber auch, wie schaffen wir es, die Mannschaft weiterzuwickeln, dass die vielleicht in 2, 3, 4 Spielen besser spielen. So, und diese Weiterentwicklung, die du jetzt lustigerweise am Wochenende bei Mainz und Schalke gesehen hast, die fehlt mir bei Köln momentan komplett. Ich habe das Gefühl, die spielen von Woche zu Woche passiver. Sie kriegen von Woche zu Woche schlechter ihre Spieler ins Spiel integriert.
Ja, aber da ist doch auch jetzt schon vorprogrammiert, dass Gisdol macht der, also vor der Winterpause ist der weg, wenn er nicht noch 4 Siege in Folge holt.
Ist das ein Gisdol-Thema für dich? Würdest du da den Trainer auch schon anzählen?
Ich weiß nicht.
Noch ist die Trainerdiskussion nicht ganz ausgebrochen, auch wenn man in Köln hier und da schon was hört, aber ihm wird noch der Rücken gestärkt, zumindest nach außen hin. Wie siehst du das?
Müsste man nur eher weitergeben, unseren Experten für den Trainermarkt, wer da alles zur Verfügung steht, ist immer die Frage.
Wie gesagt, Taifun Korkut, André Schubert.
Das klingt eher wie eine Drohung.
Hey, aber es gibt doch die tolle neue Sendung Matchplan mit Jan Henkel auf Sky. Da stehen jeden Donnerstag 2 Trainer, die zeigen, die keinen Job haben. Ich glaube, Andi Herzog war da, Jens Lehmann, warum auch immer.
Trainer, der keinen Job hat.
Ja, aber ich glaube, der ist ja bei Hertha gerade beschäftigt.
Ach so, stimmt.
Aber sind ja ein paar Trainer, die sich da immer jeden Donnerstag bei Sky in Schaufenster stellen.
Und Noah, ich möchte dir noch einen nachlegen, weil du so locker davon gesprochen hast, dass sich in 9 von 10 Fällen der Bundesliga ist ja eine Relegation durchsetzt. Ne? Kollege, du, das ist der Horror. Und das ist als Fan der Horror. Und lass mal bitte, guck mal, wir reden da im Moment in der zweiten Liga, Stand jetzt, von sowas wie Hannover 96 oder Holstein Kiel. Und glaub mal, keiner von denen da unten möchte im Moment, und die reden wir mal 6 Monate weiter, auf jemanden wie Holstein Kiel in der Relegation treffen. Da geht dir ab Minute 1 der Kackstift, Alter.
Da kann ich dagegen halten, dass du das 2018 im Fall von Holstein Kiel auch schon gesagt hast. Wolfsburg unter Labbadia hat
einfach. Da war es Eintracht Braunschweig.
Nee, die waren ein Jahr vorher, glaube ich. Aber
gut. Holstein Kiel? Egal.
Genau, Holstein Kiel. So. Und da haben auch alle gesagt, so was Wolfsburg unter Labbadia spielt, ist eine totale Grütze. Dann haben die sich noch irgendwie so gerade auf den 16. Platz gerettet und dann alle gesagt, oh, Holstein Kiel, die kommen mit Aufwind, die sind gut. Und dann war das wieder die Relegation läuft doch seit Jahren irgendwie gleich. Relegation abschaffen, hier meine Forderung.
Wir müssen weitermachen, liebe Leute. Entschuldigung. Wir haben noch drei Spiele, müssen wir jetzt ein bisschen durchsputen, sonst kriegen wir das nicht mehr ganz hin. Aber ja, also ich denke, wir sind uns alle einig, für Bremen tut jeder Punkt erstmal gut. Und ich bin auch zuversichtlich, dass Bremen mindestens zwei schlechtere Vereine finden wird diese Saison. Aber trotzdem glaube ich, und das muss auch irgendwie zumindest mittelfristig natürlich der Anspruch sein von Werder Bremen, wieder auch ein bisschen attraktiveren Fußball zu spielen. Denn dafür steht Werder Bremen auch so. Haben wir Bremen lieben und kennengelernt. Wie sagt man? Leben und lieben gelernt? Egal.
Kennen und lieben.
Ja.
Wird auch kommen.
Dann machen wir jetzt weiter mit der Partie Wolfsburg gegen Hoffenheim. Auch da gab es im Vorfeld natürlich viele Diskussionen, die vor allen Dingen entbrannt sind um den Trainer von vom VfL Wolfsburg, um Glasner, weil er es gewagt hat, Kritik zu äußern an der Transferpolitik und gesagt hat, also da haben wir nicht die Ziele erreicht, die wir uns selber gesetzt haben. Das grenzte an Majestätsbeleidigung und es hieß, egal wie das Ergebnis ausgeht, er wird rausfliegen. Rausgeflogen ist er noch nicht. Wolfsburg hat gewonnen 2-1 gegen Hoffenheim, hat auch eine gute Partie gemacht gegen einen guten Gegner. Wie seht ihr das? Kann man da Glasner jetzt rausschmeißen? Ist das ein absolutes No-Go oder sollten sich da Schmadtke und Glasner vielleicht einfach mal drauf besinnen und sagen, komm, Egos zurück. Es läuft ja eigentlich gar nicht so schlecht für den Verein.
Ich glaube, also wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat sich Schmadtke schon geäußert und die haben zumindest gesagt, also es gibt keine Trainerdiskussion. Ich gucke das noch mal kurz nach, aber die haben das, glaube ich, ausgeräumt.
Das war der Kicker, der da relativ vorgebauscht ist und die aber immer noch sagen, dass es auf kurz oder lang ergehen muss, aber es ist noch nicht jetzt.
Also Kicker schreibt, der Rausschmiss ist aufgeschoben. Hm. In Klammern, aber nicht aufgehoben.
Ja, es ist natürlich auch eine ist schon von Glasner sehr gewagt, sagen wir, diese Kritik zu äußern, nachdem du in der Transferperiode Philipp geholt hast. Du hast mit Baku wirklich einen sehr fähigen und sehr entwicklungsfähigen Rechtsverteidiger geholt, der ja auch nochmal die Mannschaft da, der auch nochmal genau Tempo und Tiefe verkörpert, was nämlich eben Glasner vermisst. Und dann schaust du das Spiel dann gegen Hoffenheim und hast halt wirklich Gefühl, okay, aber diese Mannschaft hat doch Tempo. Die haben doch sehr viele schöne Tiefenangriffe gespielt. Die haben doch mit Medi und Steffen, mit Brekalo und Steffen zwei Spieler, die dann auch mal dahin gehen, wo es wehtut. Sie haben doch mit Wechhorst von jemandem drin, der auch den weiten Weg vom 16er, vom Mittelkreis in den 16er macht, im Zweifelsfall im Konter. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass Tempo das Riesenproblem dieser Mannschaft ist, dass einfach Glaser vielleicht da einen anderen Spieler gerne gehabt hätte und das jetzt so offen sagt und dann offen auch Kompetenzen haben möchte vielleicht in Zukunft in diesem Bereich.
Aber Tobi, also ich finde, Wolfsburg, da ist der Saisonstart wieder sehr ähnlich irgendwie wie zur vergangenen Saison. Da waren die auch die ersten 8 Spiele ungeschlagen und vorne mit dabei, aber eben die vielen Unentschieden bringen dich auch nicht weiter. Und Max hat es ja kürzlich, glaube ich, auch auf Twitter gepostet. Wolfsburg hat in den letzten Jahren die drittmeisten Ausgaben von aller Vereine in der Bundesliga. Und wenn ich mir dann Woche für Woche angucke, was Wolfsburg spielt, dann bin ich enttäuscht. Nicht, dass ich irgendwie emotional bei Wolfsburg-Spielen groß mit dabei bin, aber ich denke mir, da muss doch die Erwartungshaltung der andere sein.
Aber so schlecht finde ich, gerade was diese, also ich bin wirklich der Letzte, der Wolfsburg gern verteidigt, aber gerade diese Saison, finde ich, hat Wolfsburg schon auch international schon, international. Aber in der Bundesliga schon 2-3 ganz gute Spiele gezeigt. Die haben auch ein bisschen Verletzungspech dann gehabt. Aber ich finde, also auch wenn ich mir so die Startelf da angucke mit Steffen, Brekalo, Philipp, Wechhorst, Schlager, Arnold, das ist schon eher oberes Bundesliga-Mittelfeld. Also, und ich finde auch gegen Hoffenheim, die ja jetzt auch eine gute Mannschaft haben, haben sie schon auch spielerisch ganz gut dagegen gehalten.
Andererseits halt 2-0 geführt, dann nur vielleicht unterstützen, 2-0 geführt. Und wenn du ein Top-Team sein willst, dann wenn du 2-0 führst gegen eine Mannschaft wie Hoffenheim, die unter der Woche in der Europa League angetreten ist, dann musst du eigentlich das Ding locker nach Hause fahren. Und stattdessen haben sie halt immer weiter gemacht, immer weiter Tempo, Tempo, Tempo. Das, was
auch ein bisschen Glück gehabt, fordert, dass dann noch der Elfmeter verschossen wurde am Ende.
Ich sagen, wenn Dabur den reinmacht, dann steht es 2-2. Und dann stehst du da wirklich mit 5 Remis hintereinander. Und ich weiß ja nicht. Also, gute Spieler individuell, aber was dann am Ende so, sind 90 Minuten vorbei, Wolfsburg hat gespielt und ich denke mir so, ja gut, ich mach was anderes.
Also wie gesagt, ich kann mir das halt alles, auch diesen ganzen Streit, noch nicht so richtig erklären als Außenstehender, weil ich kann es nochmal betonen, ich finde nicht, dass Tempo in diesem Kader fehlt. Willst du dann auch holen Aubameyang oder was? Also es ist auch wieder dann völlig in die falsche Schublade gegriffen als VfL Wolfsburg, weil so, die haben zwar schon Geld, aber die merken halt auch Corona, wie viele andere auch.
Und es ist halt in Wolfsburg.
Ja.
Ja, also deswegen, da will ja auch nicht jeder hinziehen.
Deshalb finde ich das halt, da muss halt mehr hinterstecken bei Glaser. Da muss es halt im Hintergrund um Kompetenzen gehen, was Transfers angeht. Vielleicht fühlt er sich da nicht richtig eingebunden. Vielleicht will er auch die Verantwortung von sich wegschieben, wenn jetzt in den nächsten Wochen die Ergebnisse nicht so gut sind. Schon mal sich positionieren, so nach dem Motto, ey, ich habe euch doch gesagt, das wird nichts mit diesem Kader. Ich weiß es nicht.
Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen, zumindest scheint es nach außen hin unnötig, weil sowas kann man ja auch einfach intern äußern. Also ohne Hintergedanken äußert man ja sowas nicht. Also knapper Sieg für den VfL Wolfsburg. Wie gesagt, verschossener Elfmeter in der 94. Minute von Dabur. Sonst wäre das hier noch ein Unentschieden geworden. Davor muss man allerdings fairerweise sagen, hat auch dein Boyfriend Weghorst, dein Lieblingsspieler, hat auch einen Elfmeter verschossen,
Tobi. Er hätte den reingemacht. Ja? Hätte er den reingemacht, dann wäre er jetzt bei 4 Toren nach 7 Spielen, das wäre eine gute Quote gewesen.
Ja. Okay. Und dann machen wir weiter mit der Partie, was fehlt noch? Leipzig-Freiburg. 3-0 kann man relativ schnell, finde ich, sagen. Das war eine souveräne Leistung von Leipzig, die ja klar besser waren, auch nicht viel gegen Freiburg zugelassen haben. Und man sieht halt jetzt mit, wenn die Rekonvaleszenten zurückkommen bei Leipzig, ne, Konaté in der Startelf, Kampel, Sabitzer wieder alle am Start, das ist schon ordentlich, was da, was die Mannschaft hat. Die hätten auch noch locker 3 Tore mehr schießen können, also Chancen waren da. Nagelsmann hat die Truppe im Griff, würde ich sagen.
Mhm. Ich finde auch, es gab ja so ein bisschen die Gerüchte, wir wissen ja, wie schnelllebig das Geschäft irgendwie ist, da Leipzig so ein bisschen in der Krise aufzuschwätzen, als sie 1-0 gegen Gladbach verloren haben und dann 5-0 gegen Manchester United. Boom, zack, Sieg in der Champions League gegen PSG, Sieg gegen Freiburg 3-0. So, also das war dann auch wieder ein bisschen verfrüht. Die sind ja auf einem absolut guten Kurs und ich glaube eben auch in der Champions League sind die Chancen jetzt relativ gut weiterzukommen, wenn man nicht bei PSG verliert. Also es ist Leipzig. Tobi, warum ist Leipzig so gut?
Ja, guter Trainer.
Geheimtipp.
Ich finde schon, die haben halt mittlerweile dieses Nagelsmann-Spiel raus, hatten auch in der ersten Halbzeit wieder 65% Ballbesitz. Freiburg hat dann versucht, mit einer defensiven Aufstellung, mit einer interessanten Rolle von Tempelmann als Zehner, aber haben halt hauptsächlich defensiv gedacht. Und das hat dann Leipzig brutal bespielen können und haben jetzt halt viele Spieler, die diesen Nagelsmann-Fußball wirklich können. Nkunku, Sabitzer, Kampel hast du ja schon genannt, Forsberg, Angelino in herausragender Form aktuell schon wieder.
Tolles
Freistoß-Tor. Da sind halt viele Spieler drin, die halt genau wissen, was Nagelsmann von ihnen will. Kehrtseite ist so ein bisschen, dass du so Wang, Solo, da hast du das Gefühl, der braucht noch ein bisschen, bis die integriert sind in dieses Ding.
Zu meinem Leidwesen. 28 Millionen.
Für wen?
Solo. Kommt nicht zum Zug. Wird aber auch einfach zu viel rotiert für meinen Geschmack.
Für deinen Manager-Geschmack.
Für meinen Manager-Geschmack. Hm. Ja, und furchtbare Trikots, kann man ja schnell auch nochmal sagen. dann haben wir noch die allerletzte Partie, die machen wir jetzt noch ganz schnell. Und das ist Augsburg gegen Hertha. Die kann ich aber jetzt nicht unter den Teppich kehren, weil sonst die Hertha-Fans zu Recht uns auf die Barrikaden gehen. Wenn die Hertha, die hier immer kritisiert wird, dann endlich mal ein geiles Spiel macht und 3-0 gewinnt bei Augsburg, die ja auch nicht so schlecht in die Saison gekommen sind, dann muss man das hier auch mal lobend erwähnen. Wieder Kunjan-Treffer, Luke Bakio getroffen und ich glaube,
da war es.
Piontek, genau, sein erstes Bundesligator gemacht.
Und Hypothek mit Córdoba, ich glaube, der fällt jetzt komplette, den Rest der Hinrunde aus?
Bis Weihnachten auf jeden Fall, ja. Nächstes Jahr nicht mehr.
Das ist natürlich ein Wehmutstropfen für die Hertha, aber dann kommt ja Piontek vielleicht rein, also jetzt in die Startelf und hat dann daher schon mal eine Duftmarke setzen können. Ansonsten war das eine gute Partie. Man hat so das Gefühl, vielleicht findet sich da jetzt langsam, also jetzt natürlich mit der Ausnahme von Córdoba, die Startelf von Labbadia. Guendouzi ist jetzt voll dabei. Und hat er auch gleich mal schon, finde ich, gezeigt, dass er das ganz gut macht. Boyata wieder auf der Höhe, hatte ja am Anfang der Saison so ein bisschen auch leichte Formprobleme. Plattenhardt, finde ich, kann man erwähnen, hat auch ein gutes Match gemacht. Also vielleicht ist die Hertha jetzt in der Form, in der wir sie alle eigentlich erwartet haben.
Ja, muss man auch fairerweise sagen, sie hatten ja schon relativ schwere Spiele. Also zwei der Niederlagen kamen gegen Bayern und gegen Leipzig auswärts, haben sie beides mal gut ausgesehen. Außer das Spiel gegen Stuttgart war jetzt keins dabei, wo sie halt wirklich richtig schlecht waren. Das sahen sie nicht gut aus, aber ansonsten könnten sie jetzt in den kommenden Spielen diesen Aufwärtstrend fortsetzen.
Ja. Will noch jemand was zu Hertha sagen oder möge er für immer schweigen? Gut, dann, dann war es das nämlich jetzt auch schon für heute. Vielen Dank, lieber Noah, dass du kurzfristig eingesprungen bist. Wo kann man was von dir sehen, hören als nächstes?
Ach, immer mal auf die Online vorbeischauen. Da gibt es ein paar gute Sachen auf Twitter, @Placinio. Und ansonsten habe ich auch meinen eigenen Kanal gequatscht. ja, keine Ahnung. Hat mir auch Spaß gemacht. Und ja.
Gerne wieder. Kommst du wieder, ne?
Ja, klar. Immer gerne.
Und danke, Nico. Was geht? Was machst du jetzt? Drucker kaufen? Oder?
Drucker, hier. Da. Ja.
Warum sollte ich das machen?
Hier weiß ich, wahrscheinlich druckst du ein Foto von Kofeld aus. Weil du das den ganzen Tag, so stelle ich mir das vor, du bist zu Hause und druckst einfach Bilder von Kofeld aus. Wie so ein Psychopath hast du so eine Wand, wo so lauter Kofeld-Bilder sind.
Dir ist schon klar, dass du der von uns beiden bist, der anno 2020 noch in Foren unterwegs ist, um über seinen Fußballverein zu diskutieren.
So, wir müssen jetzt Schluss machen. das war's. Jetzt kommen die Golden Boys mit dem Games Talk und dann heute Abend ab 20 Uhr haben wir hier noch den Geo-Battle und da kann ich euch sagen, das wird der Knaller. Wir haben den Geo-Wizard bei uns. Man munkelt, der kann ein Land oder eine Stadt erkennen am Asphalt. Ob er uns das heute beweisen wird, das werden wir sehen. Er ist auf jeden Fall der krasseste in diesem Spiel. Wir werden gegen ihn spielen oder er wird es zumindest kommentieren. Das wird ein großer Spaß um 20 Uhr. Das war's für heute mit Bundesliga. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.